Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe und hier noch die Quellen. Es ist zugegebenermaßen schon ein bisschen her, dass ich eine Podcast-Folge aufgenommen habe. Meine letzte war über Performative Males und es ist, glaube ich, jetzt schon fast 2 Monate her. Es tut mir wirklich leid. Ich habe mein Buch abgegeben und einen neuen Job angefangen. Das war alles ein bisschen arg krass. Und ist manchmal auch einfach so, dieses ADHS-Brain, es ist nicht so leicht, hier vor einem, ja, Bildschirm zu sitzen und eigentlich eine leere Wand anzuquatschen, 2 Stunden, trotz meiner, ja, exzessiven Notizdokumente, die ich hier vor mir liegen habe. Es will manchmal einfach nicht so ganz gelingen und ich habe einen relativ hohen Anspruch an das, was ich tue, und dann geht es manchmal einfach nicht. Also die Podcast-Folge, wo ich jetzt, also für die nächste, wo ich hier dieses Buch, na, wo ist es? Buch von Martin Schröder besprechen werde, Wann sind Frauen wirklich zufrieden? Das liegt auch schon fertig vor, aber ich habe es jetzt schon 3-mal probiert und ich war einfach nicht zufrieden. Ich muss daran noch feilen. Ich will, dass es hier wirklich einfach gute Inhalte sind und nicht in so ein, also dass ich nicht in so ein Palaver falle. Deswegen, es wird kommen, keine Sorge. Ich habe mich für diese Folge aber entschieden, nochmal einen etwas anderen Weg zu gehen. Ich werde wieder ein Interview führen, denn ich habe die Gelegenheit gehabt, eine Autorin zu interviewen, Rieke van Kleef, die mit ihrem Buch Billige Plätze ein ganz herausragendes feministisches Buch geschrieben hat. Ich habe so manchmal das Gefühl, weil ich lese ja viel auch feministische, nicht nur Fachliteratur, sondern auch so populäre Sachbücher, dass der feministische Diskurs manchmal so ein bisschen stuck ist. Also ich fand die Bücher, die ich so in letzter Zeit gelesen habe, die auch veröffentlicht wurden, jetzt nicht unbedingt schlecht, aber auch irgendwie nicht wegweisend. Und dann war ich umso froher, als ich dann Rieke van Kleefs Billige Plätze bekommen habe oder mir es in die Hände gefallen ist, weil es nun mal ein Buch ist, was jetzt hier keine neue große Theorie aufmachen möchte. Es ist auch nicht irgendwie so ein Hot Take. Wir haben auch keinen Bedarf nach weiteren, naja, Zeitungsessays, die dann auf Buchlänge gestreckt worden sind. Das geht manchmal gut, aber in eher seltenen Fällen. Nein, wir haben hier mit Billige Plätze ein Buch, das wirklich vom Fach ist. Rieke van Kleef ist nämlich schon seit vielen Jahren in der Musikindustrie tätig, also was auch zu Events, wozu Events gehören, wozu vor allem Festivals gehören. Und ich hatte, muss ich sagen, bisher überhaupt gar keine Berührungspunkte damit, weil ich einfach nie auf Konzerte gehe und auch erst recht nicht auf Festivals. Beziehungsweise hier ist so ein Festival bei mir auf dem Dorf in der Nähe, wo ich dann hinfahre, aber auch abends wieder zurück. Ich bin überhaupt kein Freund des Zeltens, das wird auch im Interview nochmal rauskommen. Und ich habe das Buch so gelesen und war so erfrischt davon, dass dieses Buch nicht nur intersektional ist, im Sinne von, dass es wirklich auch versucht, verschiedene Positionierungen in der Gesellschaft immer mit zu bedenken. Nein, es ist auch wirklich sektional in dem Sinne, dass es eine ganz spezifische Sektion oder einen ganz spezifischen Sektor eben in den Blick nimmt mit der Musikindustrie. Und das finde ich so wichtig, weil so oft werden gerade feministische Bücher geschrieben über so allgemeine Zustände, und ich zähle ja auch dazu. Ich schreibe Bücher, die irgendwie versuchen, einen nationalen oder zumindest einen deutschsprachigen Raum irgendwie zu umfassen und dann allgemeingültige Aussagen zu treffen über Geschlechterverhältnisse oder so, wie sie in großen Teilen herrschen. Das macht Rieke van Kleef in dem Sinne nicht, als dass sie wirklich reinzoomt und unfassbar viele Leute dafür interviewt hat und also Stimmen aus der Industrie, die wirklich wissen, was da läuft, was schon seit Jahrzehnten läuft. Und das hat mir große Freude gemacht. Es ist, würde ich sagen, noch nicht mal ein Blick in den Mikrokosmos, weil, naja, das würde so davon ausgehen, dass das Buch eine Nische ist. Aber die Eventindustrie ist keine Nische. Die Musikbranche oder Eventbranche ist die 6. in der Bundesrepublik. Hier arbeiten wirklich Zehntausende von Leuten, die diese Verhältnisse, die Rieke van Kleef in ihrem Buch beschreibt, eben betreffen. Und deswegen war ich sehr erfreut, dass ich Rieke in die Wohnung konnte. Wir haben uns auf ihrer Couch getroffen und zusammen ein 1,5-stündiges Interview geführt. Wir werden gleich reinhören. Dazu noch eine Sache. Es gab so ein bisschen technische Probleme. Ich habe mit meinem Equipment, kam ich so an. Der eine Kopfhörer hat so Störgeräusche gemacht. Das weiß nicht, ob man das hört, ehrlich gesagt. Jetzt so, nachdem ich das durch so eine Audio-KI irgendwie geworfen habe, dann haben wir noch Baulärm gehabt. Also ich hoffe, dass die Audioqualität hier hoch genug ist. Ich möchte darauf hinweisen, dass ihr gerne diesen Podcast unterstützen könnt auf Patreon, Steady, PayPal oder Ko-Fi. Die monatlichen Beiträge helfen mir, die laufenden Ausgaben bei dem Podcast zu decken und allgemein meine Social-Media-Tätigkeit, aber auch Autorinnen-Tätigkeit weiterzuführen. Es ist einfach Geld, das ich allgemein zum Leben brauche. Ich meine, ich habe jetzt einen neuen Job begonnen, weil es zum Leben nicht reicht und in Zeiten von Trump, Merz und Wirtschaftskrise gerade feministische Theorie jetzt nicht unbedingt mit großen Aufträgen gesegnet ist. Aber ich mache trotzdem weiter, weil es mir auch einfach große Freude macht und das Ja, das ist das. Falls ihr Feedback zu dem Podcast habt, schreibt mir gerne eine DM auf Insta oder TikTok oder auf podcast@oleliebel.com. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Interview und los geht's. Ja, hallo Rieke.
Danke,
dass ich bei dir sein darf. Das hat mich ganz besonders gefreut. Ich bin ja normalerweise gewohnt, dass ich meine Interviews immer über Fernschaltung mache, so von meinem Kuhkaff aus. Und jetzt bin ich einfach back in Berlin.
Ja, ich freue mich auch sehr, dass wir jetzt hier zusammen auf meiner Couch sitzen. Das ist auf jeden Fall das gemütlichste Podcast-Setup, was ich bislang hatte.
Ja, wir haben auch gerade schon irgendwie gefrühstückt, Tee getrunken, uns ein bisschen unterhalten. Aber wir wollen heute vor dem Mikrofon uns etwas anders unterhalten, nämlich über dein Buch.
Ja, ich freue mich sehr.
Billige Plätze, Gendermacht und Diskriminierung in der Musikbranche, erschienen beim Ventil Verlag, ist rausgekommen im Mai dieses Jahres.
Genau.
Also ja. Eigentlich noch ziemlich frisch und eigentlich auch zum Start der Festivalsaison. Wie ist dein Buch denn jetzt aufgenommen worden, jetzt im Rahmen dieser Festivalsaison?
Wäre ich Mutter, könnte ich dir jetzt die genauen Wochen sagen, wie alt das Buch ist, aber es fühlt sich schon ein bisschen so an wie so ein Geburtstag. Genau. Ja, das ist eine total gute Frage und ich glaube, es kommt total darauf an, wen du fragst, weil es, glaube ich, vor allem unter so meinen Flinter-KollegInnen sehr viel Bass gab und sehr viel Gespräch und viele Menschen es wahrgenommen haben und ich auch Fotos aus dem Nightliner bekommen habe, wo Leute dann gezeigt haben, hey, ich habe dein Buch irgendwie mit auf Tour und wir halten uns auf Tour irgendwie darüber. Und auf der anderen Seite hatten wir, glaube ich, ein bisschen mehr Resonanz von Festivals tatsächlich uns erwünscht oder erhofft, im Sinne von Lesungen auf Festivals, auf Indie-Festivals, Boutique-Festivals. Bei den ganz Großen, da hatten wir schon nicht wirklich damit gerechnet, dass da irgendwie was kommt, aber von so einer anderen Sparte von Festivals. Und da kam weniger, als wir uns erhofft hatten. Also deswegen würde ich sagen, innerhalb einer bestimmten Blase oder auch innerhalb der Presse, gerade so Radio, als Rock am Ring wieder ein Line-Up angekündigt hat, da war ich dann sehr gefragt. Aber innerhalb dieses Festival-Kontextes an sich war es dann doch nicht ganz so präsent, wie ich es vielleicht mir erwünscht hätte.
Wie war denn das Line-Up bei Rock am Ring dieses Jahr?
Ja.
Also ich sehe dein Gesicht.
Männerlastig.
Ja.
Wie immer. Wobei dieses Jahr sogar noch mehr als letztes Jahr.
Ah, wirklich?
Ja, ja, wirklich.
Eine Steigerung?
Ja.
Hast du eine Prozentzahl im Kopf, zufällig?
Ich glaube, es waren 92% Männeranteil.
Was?
Ja.
Boah.
Ja, ja. Das war dann nämlich auch die große Headline, wobei ich dazu sagen muss, es war nicht meine Zahl. Also ich habe das nicht erhoben, sondern yeah. Music as Women und Music Touring Women. Das ist ein Netzwerk von Flinter-Personen aus der Musikindustrie, die gucken sich jedes Jahr das Rock am Ring-Line-Up an und werten das aus und veröffentlichen das dann immer unter der Leitung von Susanne Hommel, glaube ich, nach wie vor. Und ich habe das halt nur aufgegriffen und mal in einem Interview gedroppt, dass jetzt Rock am Ring halt wieder so ein klassisches Beispiel ist und danach ging das halt einmal rund um die Presse und alle waren so, Expertin kritisiert Männer bei Rock am Ring und so, ja. Gut.
Aber dieser ExpertInnen-Status, das finde ich ganz wichtig nochmal zu betonen, weil das ist was, was ich auch beim Lesen des Buches so richtig gemerkt habe. Also wenn wir gerade so im feministischen Sachbuch, also dem populären Sachbuch, wo ich mich auch ganz gut auskenne, einfach sehe, was da für Veröffentlichungen sind, da sind dann Menschen, die, ne, gibt es ein Thema und dann sucht man sich das so raus und recherchiert dann irgendwie 1,5 Jahre dazu, schreibt ein Büchlein und denkt so, ja, manchmal ist das auch ein Spiegel-Essay auf 200 Seiten oder so, könnte man so halten oder auch nicht. Und als ich dein Buch gelesen habe, war ich wirklich so, ach krass. Also da ist wirklich eine Person, die richtig Ahnung hat von dem, was da geschrieben wird. Also jetzt auch nicht so in Anführungsstrichen und ich habe mal irgendwie mich ein Jahr in Literatur eingegraben, sondern du hast ja wirklich einfach krasse Berufserfahrung. Bevor wir zu dem Inhalt von dem Buch kommen, wie kamst du eigentlich in die Musikbranche? Und ja, wie war so dein Werdegang?
Ich hatte so einen ganz klassischen Nicht-Werdegang. Also ich glaube, viele Leute, die in der Musikindustrie arbeiten, rutschen da so rein.
Gibt es klassische Werdegänge oder ist
ja,
alles eigentlich
doch,
so ein Reinsliden und Querschießen?
Inzwischen schon. Die Branche hat sich in den letzten Jahrzehnten ja schon auch professionalisiert und es gibt inzwischen beispielsweise den Ausbildungsberuf Veranstaltungskaufperson, Kaufmensch. Und viele Menschen, die dann vor allem beispielsweise im Booking arbeiten, die machen diese Ausbildung inzwischen oder es gibt auch Veranstaltungstechnik-Ausbildungen oder es gibt auch einzelne Studiengänge inzwischen. Das hat sich so in den letzten 20, 30 Jahren entwickelt. Das heißt, es gibt durchaus Menschen, die haben dieses Berufsziel und die fangen damit an. Es gibt aber auch sehr viele Menschen wie mich, die irgendwie schon immer irgendwas zu tun gehabt hatten mit Kultur. Und in meinem Fall, ich bin ganz lange gar nicht auf die Idee gekommen, dass das etwas ist, was ich beruflich hätte tun können. Ich habe erst Jura studiert irgendwann mal in diesem Leben und das dann irgendwann nicht zu Ende geführt. Und bin dann mit anderen Menschen in Kontakt gekommen, die eben beruflich in diesem Bereich arbeiten. Und dann dachte ich mir, ach krass, könnte man ja auch machen so. Und weil wir aber immer noch in Deutschland sind, wollte ich das nicht ganz so ohne Abschluss machen. Ich habe dann Kulturarbeit studiert in Potsdam. War jetzt nicht unbedingt notwendig, um in diesem Bereich zu arbeiten, aber ich fand es halt gut, ein Studium abzuschließen. Und ich habe schon auch Sachen da mitgenommen, aber ich glaube, es bedingt sich nicht unbedingt zwangsläufig. Und ich habe dann angefangen, in Praktika zu arbeiten, so wie das ganz viele Menschen in unserer Generation gemacht haben. Ich habe dann erst Praktikum in der Booking-Agentur gemacht und mich dann dadurch so weiter durchlaviert und habe dann ein eigenes Festival gegründet und veranstaltet, ehrenamtlich. Das ist auch ein Weg, den ganz viele Leute gehen, dass sie eben ehrenamtlich irgendwo schon eingebunden sind, ganz lange in ihrem Dorf, in ihrem Festival mitgearbeitet haben und dann darüber irgendwie so reinrutschen oder selber mal Musik gemacht haben und darüber irgendwie so reinrutschen. Genau, und ich bin dann eben über diese Praktika und mein Ehrenamt dann da so reingekommen und habe eigentlich das, was ich schon immer gemacht habe, irgendwas mit so Kultur und Veranstaltungen organisieren und zu diesem Kontext unterwegs sein, dann professionalisiert.
Und was machst du jetzt aktuell?
Ja, ich habe jetzt wieder einen Wandel vollzogen. Ich bin relativ zeitgleich mit Erscheinen meines Buches aus meiner Tätigkeit in einer Booking-Agentur ausgeschieden und bin inzwischen Vollzeit-Journalistin und Autorin. Mhm. Und habe das, ich habe eine ganze Zeit lang das parallel gemacht, dass ich während des noch in der Musikindustrie arbeitens schon Sachen fürs Radio gemacht habe und geschrieben habe und Artikel geschrieben habe, eben auch viel zu diesem Thema schon, bevor das Buch erschienen ist. Und das hat mich so begeistert und ich habe da so eine Ausdrucksform für mich gefunden, dass ich dachte, nee, eigentlich, das ist jetzt das nächste Leben der Rieke van Kleef, ist jetzt Journalistin zu sein.
Es ist ja auch dein Debüt, nicht wahr?
Richtig, ja.
Also ich finde es ja auch immer spannend so zu sehen, wenn man so in ein ganz neues Feld hineinkommt. Gerade der Buchmarkt ist ja auch ein spezieller, möchte man sagen.
Absolut.
Und das Verlagswesen auch. Hast du Ähnlichkeiten entdeckt in den Strukturen oder war das eine ganz neue Szene für dich?
Ich nicke. Beides. Also ich muss sagen, was der Literaturmarkt mit dem Musikmarkt gemein hat, ist, dass es doch, wenn man jetzt auf die professionelle Seite schaut, relativ überschaubar ist. Ich würde sagen, der Literaturmarkt wahrscheinlich sogar noch kleiner als der Musikmarkt. Und dass es auch im Literaturbereich extrem wichtig ist, wen du kennst und du eigentlich irgendwie einen Leumund brauchst oder irgendjemand brauchst, der dich mit den richtigen Menschen connectet, damit du überhaupt erstmal ernst genommen wirst und eine Chance hast, irgendwie was zu veröffentlichen oder was zu machen. Und genau wie auch in der Musikindustrie, ich habe es ja jetzt als Autorin quasi von Künstlerinnenseite heraus gesehen, unterschätzen die EndkonsumentInnen, glaube ich, wie wahnsinnig viel Arbeit in so ein Produkt reingeht und wie viel Produktmanagement das auch von den schaffenden Personen erfordert und wie viele Schritte es über das Musik- oder Buchschreiben hinaus eigentlich gibt, die in so eine Veröffentlichung involviert sind. Jetzt habe ich ja auch bei einem Indie-Verlag veröffentlicht. Das heißt, da stand auch kein riesiges Team hinter meinem Rücken. Das heißt, ich habe mich einfach um wahnsinnig viele auch so organisatorische Aspekte selber kümmern müssen. Und das ist natürlich so eine Mehrbelastung, die man, glaube ich, von außen gar nicht unbedingt so wahrnimmt. Ja, und was das angeht, also was so dieses Organisatorische angeht und so Marketingaspekte, Kommunikationsaspekte, Projektmanagement angeht, da hat mir meine Vorerfahrung in der Musikindustrie auf jeden Fall geholfen, würde ich sagen. In der spezifischen Ausführung dann aber, seien es jetzt Verträge, Verlagsdeals, zu verstehen, was bedeutet es jetzt eigentlich, Bestsellerin zu werden oder eben auch nicht zu werden, wie kommt man überhaupt dahin, wer sind so die richtigen Leute, die man kennen muss, um bei Veranstaltungen XY oder Presse-Outlet XY stattzufinden, was man da alles irgendwie wissen und wie man erkennen muss, das war dann für mich aber schon wieder neu, weil es halt einfach ein neuer Personenkreis und neue Regeln gab. So.
Aber das ist schon eine gute Überleitung auch in die Inhalte des Buches, weil als ich gerade so den Satz gesagt habe, ja mit den populären feministischen Sachbüchern und so, ich meine, ich ja eingeschlossen, wir sind ja oft so Schreibtischtäterinnen, lesen halt einfach sehr viel, fassen Diskurse zusammen, begleiten die so ein bisschen kommentierend und dein Buch ist ja jetzt kein Theoriebuch, sondern es ist ein Buch aus einer ganz spezifischen Berufssparte, die du eben sehr gut kennst und du hast ja, und das sieht man ja auch in dem Buch, wenn man das liest, unendlich viele Leute interviewt. Ich habe sie nicht alle gezählt, weil es einfach zu viele sind, ausgefühlt allen auch Arbeitsbereichen, aus allen Sparten, von Großen, von den Kleinen, also von allen Leuten. Wie viele Leute sind es denn gewesen? Weißt du das ungefähr?
Da muss ich jetzt selber nachdenken. Also ich könnte dir das nachliefern, indem ich es nachschaue. Ich glaube, was ist auch...
Also es sind Dutzende.
Es sind viele und vor allem, man kann sie auch gar nicht alle unbedingt so zählen, weil gar nicht alle unbedingt namentlich vorkommen.
Ja.
Also einmal, weil einige Menschen auch nicht namentlich vorkommen wollten, aber weil dieses Buch auch in so vielen verschiedenen Kontexten entstanden ist. Also das Buch ist ja entstanden, während ich selber noch operationell in dem Bereich gearbeitet habe.
Ja.
Das heißt, das Buch ist teilweise entstanden im Backstage vom Hurricane Festival, im Nightliner, im Catering, bei der Probe zu irgendeiner Produktion, im Büro, auf dieser Couch, auf der wir jetzt sitzen, also an ganz vielen verschiedenen Orten. Das heißt, es gibt Situationen, die ich im Buch schilder, die ich einfach mitgenommen habe aus zum Beispiel Gesprächen vom Catering. Und dann habe ich die Person zwar jetzt nicht nach qualitativ wissenschaftlichen Maßstäben interviewt, wie ich es bei anderen Menschen vielleicht getan habe, aber trotzdem kommen die Gedanken und die Aussagen dieser Person in diesem Buch vor. Und ich habe das natürlich rückgesprochen und sowas, aber dementsprechend würde ich sagen, je nachdem, wie streng man das zählen will, habe ich quasi noch mehr Leute interviewt,
yeah,
als sie tatsächlich auf den ersten Blick erscheinen.
Aber es gibt halt einfach so ein, ich würde nicht mehr sagen Spotlight, das wäre schon fast vermessen, weil das so ein, wie nennt man das denn? Also Spotlight ist ja schon sehr fokussiert, aber ich meine jetzt eher sowas, was so wie so,
Streulicht.
So ein Streulicht in die Branche rein sozusagen, dass du da wirfst. Und ich war wirklich erschüttert, aber auch gleichzeitig überhaupt nicht überrascht, wie stark die Diskriminierung von Flinterpersonen eigentlich ist. Und das, also ich weiß nicht, ob du diesen emotionalen Modus kennst, so irgendwas zwischen Entsetzen und Langeweile.
Ja, ja, total, weil ich werde ganz häufig gefragt, was war denn so die größte Überraschung bei der Recherche? Und dann bin ich immer so,
dass es keine Überraschung gab. So.
Ja. Überraschung, großes Wort. Ich glaube, es ist dann eher so dieses, keine Ahnung, weißt du, wenn Frauen aus einer Generation über mir das Buch gelesen haben und mir dann erzählen, fuck ey, es ist irgendwie immer noch genauso wie in den 80ern, das ist dann halt belastend zu hören. Und das ist dann vielleicht im weitesten Sinne eine Überraschung dahingehend, wie scheiße es immer noch ist und wie wenig weit wir gekommen sind. Und natürlich gibt es so einzelne Aspekte, die vielleicht besonders krass sind oder Lebensrealitäten, mit denen ich mich noch nicht befasst habe, weil ich davon nicht betroffen bin, wie beispielsweise der Mutterschaft, wo ich dann...
Das fand ich sehr eindrucksvoll, das Kapitel über Mutterschaft.
Ja, wo ich nochmal selber auch sehe, wow, es gibt noch so viele Probleme, über die ich mir auch keine Gedanken gemacht habe. Aber es ist halt alles nicht überraschend und ich glaube, es ist deswegen nicht überraschend, weil ich natürlich zum einen selber diese Berufserfahrung gemacht habe. Nicht bei der Mutterschaft, aber bei anderen Beispielen. Aber auch, weil ich ja weiß, wie unsere Gesellschaft tickt. So. Und das sind ja, also ich habe jetzt dieses Buch über die Musikindustrie geschrieben, aber ganz viele Aspekte, die ich in dem Buch beschreibe oder Strukturen, fußen ja auf gesamtgesellschaftlichen Strukturen und lassen sich auch eins zu eins so in anderen Branchen wiederfinden.
Ja.
Also ich habe erstaunlich viele LeserInnen, die in anderen Bereichen arbeiten, in der Medizin, im Sport, in der Comedy, im Journalismus, die mir schreiben, wow, im Designbereich, ich habe das genauso erlebt.
Mhm.
Ne? Und dann ist es ja Teil einer größeren Debatte und dann ist es auch einfach nicht überraschend.
Wir können ja ein bisschen spezifischer reingehen. Also es ist ja schon so, dass in einer patriarchalen Gesellschaft schon versucht wird, in verschiedenen Domänen eine Macht irgendwie geschlechtlich aufzuladen oder geschlechtlich herzustellen. Und gerade in den Beispielen, die du so gebracht hast, merke ich immer wieder, hier sind ganz verschiedene strukturelle Elemente, die so patriarchal aufgeladen werden. Und wir hatten schon eins besprochen, was jetzt dieser Vergleich war auch zwischen Verlag und Musikbranche, so dieses Wer kennt wen, dieses Netzwerken.
Mhm.
Also das ist anders als jetzt in vielleicht größeren, weiß ich nicht, industriellen Komplexen oder so oder innerhalb von einem Laden ist jetzt, da sind so diese informellen Netzwerke nicht so stark ausgeprägt, weil da auch nicht so viele FreelancerInnen sind, sondern du hast halt feste Organisationen mit einem festen Stamm an, ja, ArbeitnehmerInnen, die irgendwie zusammenarbeiten,
ja,
müssen und in der Musikbranche
bewerben auf einem institutionalisierten Weg beispielsweise.
Genau.
Ne?
Und dann hast du klare Bewerbungsvorlagen, du hast irgendwie auch relativ klare Karrierewege, du hast vergleichsweise feste Teams, aber das ist ja alles in so einer super fluiden Branche wie der Musikbranche oder insbesondere nochmal der Event dem Eventabteil, so wo wirklich oder einzelne Festivals stattfinden, überhaupt nicht so. Kannst du ein bisschen über dieses Phänomen von informellen Netzwerken und Ruf und einen Ruf zu verlieren und so sprechen?
Ich glaube, du hast es gerade schon ganz gut zusammengefasst, gerade im Live-Bereich, also sprich Konzerte, Festivals und so weiter und so fort. Du hast schon Agenturen oder Festivalunternehmen, wo Menschen auch fest angestellt sind, aber es gibt einen verhältnismäßig großen Anteil an FreelancerInnen, Selbstständigen, sei es jetzt in den technischen Berufen, sei es jetzt bei den MusikerInnen, die ja immer Freelance irgendwie unterwegs sind, die sind ja nie angestellt bei einem Festival, sei es jetzt bei den Menschen, die irgendwie vor Ort arbeiten oder auch für eine Produktion eingekauft werden und vielleicht im Backoffice, im Büro, im Vorfeld mehr mitarbeiten, aber trotzdem nur für eine gewisse Zeit. Und das heißt, da an sich, um überhaupt erstmal reinzukommen oder überhaupt erstmal in diesen Positionen arbeiten zu können, brauchst du eigentlich irgendjemanden, der dich reinholt und der dich auf dem Schirm hat und der irgendwie sagt, hey, ich habe letztes Jahr mit Nina gearbeitet, Nina hat einen tollen Job gemacht, ich hätte Nina irgendwie gerne hier mit im Team, ne, wenn das Team zusammengestellt wird. Und natürlich häufig, gerade bei Festivals, die jedes Jahr stattfinden, die schon lange stattfinden, hat man irgendwann so ein bisschen so seinen Stamm an Menschen, mit dem man regelmäßig arbeitet. Aber es gibt immer wieder auch Positionen, die neu besetzt werden müssen. Und das heißt, ganz grundsätzlich brauchst du Leute, die schon drinne sind, die dich reinholen können, die gut finden, was du machst. So. Und wenn wir uns das jetzt aus einer soziologischen Perspektive anschauen, dann sehen wir, dass es gewisse Biases, also gewisse Vorurteile oder Voreingenommenheiten gibt, nach denen solche Jobs beispielsweise vergeben werden. Und das ist in einer patriarchalen Struktur häufig so, dass eben dieser klassische mittelalte weiße Cis-Mann vor allem andere mittelalte weiße Cis-Männer mit ins Boot reinholt, weil man tendenziell die Personen bevorzugt, die einem selber ähnlich sind irgendwie. Und man denen dann vielleicht auch mehr zutraut, weil man eben bestimmte Ideen von Gender im Kopf hat oder vielleicht auch mit anderen Personen gar nicht so sehr vernetzt ist. Ne? Also wenn du halt ein Veranstaltungstechniker bist, der diesen Job vielleicht schon seit 30 Jahren macht und es früher vielleicht auch einfach sehr, sehr wenige weibliche Auszubildende in diesem Bereich gab, weil diese weiblichen Auszubildenden oder weil diese jungen Frauen gar nicht die Chance bekommen haben, weil die gar keinen Ausbildungsplatz bekommen haben wegen dieser Vorurteile, dann wird dein Netzwerk sehr, sehr männlich geprägt sein. Das heißt, vielleicht kennst du persönlich tatsächlich keine Frau, die diesen Job erfüllen würde oder erfüllen könnte. Das heißt ja aber nicht, dass es die nicht gibt, sondern das ist dann halt deine persönliche Blase, in der das nicht stattfindet. So. Und wenn wir jetzt aber halt eben nur diese, ich mache jetzt hier natürlich ein pauschalisiertes Bild auf, ne, um das irgendwie besser umschreiben zu können, aber wenn jetzt eben nur Thorsten 50, weißer Mann, kennt nur andere Thorsten 50, weiße Männer, in dieser Gatekeeping-Position steht, diese Jobs zu verteilen, dann wird es eben für Nina schwierig, an diesem Festival mitzuarbeiten. So. Und das ist vielleicht erstmal so eine grundsätzliche Frage von, wer ist in der Position, welche von diesen selbstständigen Tätigkeiten überhaupt zu erfüllen. Und dann kommt im zweiten Schritt natürlich die Sache, wenn du einmal drin bist, möchtest du auch drin bleiben. Das heißt, wie machst du das? Indem du eben natürlich einerseits irgendwie einen guten Job machst, wobei auch da es für Männer häufig eine sehr viel höhere Fehlertoleranz gibt als für Flinterpersonen oder für Cis-Männer eine höhere Fehlertoleranz gibt als für Flinterpersonen. Aber natürlich auch, indem du halt im besten Fall gut miteinander klarkommst, einen guten Vibe hast, dir irgendwie sympathisch bist, vielleicht sich Freundschaften entwickeln und du aber auf der anderen Seite vielleicht auch bestimmte Missstände nicht kritisierst, weil du dann vielleicht als schwierig gehst und nicht wieder eingeladen wirst.
Dann sind wir bei dem Ruf.
Genau, dann sind wir nämlich bei dem Ruf. Ne? Also hast du den Ruf, dass du easygoing bist und alles mitmachst und vielleicht auch mal bei einer sexistischen Bemerkung weghörst und das irgendwie über dich ertragen lässt und gute Miene zum bösen Spiel machst und irgendwie mit den Jungs noch einen trinken gehst am Ende des Tages? Oder bist du halt, um das andere Pauschalbild aufzumachen, schwierig, weil sie dir das nicht gefallen lässt und dich dann halt irgendwie beschwerst darüber? Oder weil du vielleicht darauf pochst, dass du gerne noch mit mehr Frauen zusammenarbeiten würdest wollen, weil du dich unwohl fühlst zum Beispiel, ne? Und da kommen dann eben diese nuancierten Dynamiken auf einmal zu greifen. Und dann geht es auf einmal eben um sehr viel mehr als nur, in Anführungsstrichen, deine Performance oder wie gut du in deinem Job bist. Zumal ja auch die Frage ist, was wird dir überhaupt zugetraut, was wird anderen Leuten nicht zugetraut. Und um da den Bogen zu beenden, das war jetzt natürlich schon auch sehr viel, was ich dazu gesagt habe, spielt dann natürlich am Ende des Tages auch noch ein bisschen damit rein, dass die das sich häufig in der Musikindustrie nicht ganz trennscharf abgrenzen lässt, wenn du in einem Arbeitskontext bist und wann du in einem privaten Kontext bist. Mhm. So, und da auch also ganz häufig Sachen verschwimmen.
Also auch wie die Beziehung zu den Leuten ist oder wann man eigentlich, wann man arbeitet, wann man nicht arbeitet, also die Arbeitszeiten selber?
Beides. Also vielleicht mal, ich nehme euch mal gedanklich mit in so einen Tourbus, ja? Also wir sind jetzt irgendwie auf einer Festivaltournee oder sagen wir eine Wintertournee. Du hast jetzt 2 Wochen Tour, ja? Und du bist 14 Tage unterwegs und du bist mit diesen Menschen, wenn du vor allem auch in einem Nightliner unterwegs bist, das sind diese Tourbusse, in denen man dann auch schläft, du bist die ganze Zeit mit deiner Crew auf engstem Raum. So. Du siehst diese Menschen jeden Tag. Morgens, wenn du aufstehst und nachts, wenn du ins Bett gehst. Wahrscheinlich habt ihr einen relativ eng getakteten Terminkalender. Das heißt, das ist sowieso viel Stress, wenig Schlaf. Und du bist dann unterwegs und du bist dann auch in einem Kontext unterwegs, der für viele, viele andere Menschen überhaupt nicht nachzuvollziehen ist. So. Das heißt, du verbringst also sehr viel Zeit auf engem Raum mit diesen Leuten. Leute, die verstehen, was du durchmachst, was die Leute zu Hause nicht durchmachen. So. Und dann fängst du natürlich an, über bestimmte Sachen zu quatschen. So, ne? Und dann bist du vielleicht auf einmal nicht mehr nur KollegIn, sondern dann kommt da auch noch eine freundschaftliche Komponente dazu. Es ist ja auch schön, wenn man sich irgendwie gut versteht und eine gute Zeit zusammen hat. Und dann ist aber die Frage, wann überschreitet das dieses, wenn man so viel miteinander teilt, von der KollegInschaft zur FreundInschaft, vor allem, wenn du eben keine Privatsphäre hast. Und wenn du konstant mit den Leuten unterwegs bist, wann ist es Arbeitszeit und wann ist es Freizeit? Also wenn du nachts im Tourbus liegst und man noch zusammensitzt und vielleicht noch ein Feierabendbierchen trinkt, du bist ja irgendwie immer noch im Arbeitskontext, aber es ist schon nicht mehr streng genommen irgendwie Arbeitszeit, weil es ist schon das Feierabendbierchen. Oder vielleicht lässt sich das an einem anderen Beispiel noch besser nachvollziehen. Du arbeitest für eine Booking-Agentur und du gehst zu Konzerten. Und du weißt, du kannst eigentlich nicht mehr privat auf Konzerte gehen, weil es werden immer andere Leute da sein, die du kennst. Immer irgendwie GeschäftspartnerInnen, KollegInnen. Das heißt, du musst dich eigentlich immer auf eine bestimmte Art und Weise präsentieren. Und du bist ja unter Umständen auch da, um dir eben eine Band anzuschauen, mit der du gerne zusammenarbeiten würdest wollen. Oder um beispielsweise mit anderen Leuten ins Gespräch zu kommen. Ist auch ein bisschen so ein Sehen und Gesehen werden. Ist es jetzt Arbeitszeit oder ist das jetzt Freizeit, wenn du abends auf so ein Konzert gehst? Und solche Fragestellungen gibt es eben ganz häufig und dann lassen sich so bestimmte Sachen eben nicht mehr so trennscharf einschätzen.
Wo würde bei dieser Schwierigkeit zwischen Arbeitszeit und Freizeit zu trennen so eine Genderperspektive auch reinkommen? Also wie führen dann diese Unschärfen oder diese freundschaftlichen Verbindungen dann zu Problemen?
Ich glaube, es gibt 2 sehr unterschiedliche Aspekte. Das eine ist, dass ich den Eindruck habe, dass Flinterpersonen nach wie vor noch mehr aufpassen müssen, wie sie wahrgenommen werden. Also nehmen wir jetzt mal an, wir bleiben bei diesem Konzertbeispiel, man ist irgendwie abends unterwegs, man geht dann halt vielleicht noch was trinken. Wie schnell wird dein Verhalten als Flinterperson vielleicht als Flirten interpretiert? Und was macht das dann aus, wenn du ein Gegenüber beispielsweise abweist? Inwiefern könnte das vielleicht deine Karriere beeinflussen, dass ein Mann, der gegebenenfalls in einer Entscheidungsposition ist, sich von dir abgewiesen fühlt? Da kommen solche Sachen mit rein, ne? Oder du hast irgendwie zu viel getrunken und dann wirst du vielleicht irgendwie als promisk wahrgenommen. Inwiefern färbt das gegebenenfalls die Wahrnehmung deiner Arbeit? Ich würde sagen, das sind Sachen, die heutzutage immer noch eine Rolle spielen. Und dann könnte man natürlich sagen, ja, dann trink halt nichts. Ich habe diesen Weg gewählt, irgendwann zu sagen, dass ich in diesen Kontexten nicht mehr trinken möchte. Aber es gibt schon auch immer noch einen relativ hohen Peer-Pressure zu trinken, weil es so normalisiert ist. Alkoholkonsum und teilweise auch Substanzkonsum ist extrem normalisiert in dieser Branche. Und auch etwas, was bei vielen Cis-Männern eben weitaus weniger problematisiert wird und was teilweise auch erwartet wird irgendwie, dass man da noch zusammenkommt, um noch einen zu trinken. Und die zweite Frage ist, gerade wenn, auch nochmal bei diesem Beispiel, abends zu einem Konzert gehen, um sich eine Band anzuschauen oder um irgendwie zu netzwerken, ist da auch wieder die Frage, wer kann das überhaupt leisten? Wer fühlt sich sicher, nachts dann irgendwie noch unterwegs zu sein? Wer hat die Zeit, das zu machen? Wenn du jetzt eine Person bist, die Care-Verpflichtungen hat, weil du beispielsweise erziehungsberechtigt bist und also Kinder zu Hause hast, wird es dir dann als Frau irgendwie ermöglicht, weil du in einer Partnerinnenschaft bist oder in irgendwie einer Sozialstruktur, die dich unterstützt mit deinen Kindern? dass du dann irgendwie abends noch unterwegs sein kannst oder ist dir das gar nicht möglich? Und dann hast du aber darüber hinaus auch wiederum Möglichkeiten zu connecten verpasst, ne? Mhm. Die jetzt vielleicht streng genommen keine Arbeitszeit sind, aber wo du dann trotzdem irgendwie in den Nachteil gerätst, weil du eben an dieser Art von Verbindungsaufbau nicht teilnehmen kannst.
Ich finde das so faszinierend zu sehen, wie wir angefangen haben zu sagen, okay, lass doch mal schauen. Es gibt in der Musikbranche eher informelle Netzwerke, die eben auf Ruf basieren, weil das nicht so geordnete Strukturen sind, vielleicht jetzt im Vergleich zu größeren Betrieben. Und von dort bist du dann weitergegangen und hast gesagt, ja, es geht hier um so eine, also wenn sie informell sind und auf Ruf basieren, wen beruft man? Natürlich Leute, die man eher schon kennt, die einem vielleicht ähnlich sind, denen man auf diese Weise vertrauen kann. Also dafür entsteht sofort so eine Homogenität, die nicht nur auch entlang von Geschlecht läuft, sondern das machst du in deinem Buch ja auch klar, auch entlang von so Race und so Kategorien, auch Alter. Das spielt ja alles eine Rolle, wo so Diskriminierungen reingrätschen können. Das führt dann zu auch Verbindungen, die unter Umständen sehr, ja, männerbündlerisch sein können oder, sagen wir erstmal neutraler, vielleicht freundschaftlich sein können, die wiederum verbinden, dass man irgendwie reinkommt. Wenn man dann in so ein fremdes Territorium einsteigt, dann hat man einen besonders starken Druck, nicht nur als fremde Person, sondern auch nochmal als Frau, die oder als weiblich gelesene Person, die in ihren Kompetenzen vielleicht nicht ganz so ernst genommen wird, gerade wenn man bedenkt, dass es eben, wie du auch gesagt hast, so viele Quereinsteiger gibt, die dann da versuchen, Fuß zu fassen. Dann geht es irgendwie weiter mit dem Stress im Tour Leben, der Nähe, die dabei auch entsteht, das Verschwimmen von eben Freizeit und Arbeitszeit, das Networken bei Nacht mit allen Unsicherheiten, die da als Frau einhergehen, was Flirting angeht, was Abweisung angeht, was nachts nach Hause gehen angeht, was Care-Verpflichtungen angeht, die insbesondere Frauen eben angelastet wird. Und dann fängt man so klein an und plötzlich ist so eine ganze Lawine im Rollen und man merkt, okay, da finden so die Probleme statt. Und das fand ich bei deinem Buch so krass herausgearbeitet, weil es so nicht nur so informational dicht ist, sondern weil es auch wirklich zeigt, wie diese Strukturen ineinander greifen und dann zu einer geschlechtsspezifischen Diskriminierung führen. Das fand ich wirklich wahnsinnig gut herausgearbeitet. Und wir merken es ja im Gespräch, wie das eine nicht ohne das andere zu denken ist. Also ich wollte eigentlich sowieso, ich wollte am Anfang auch diese einzelnen Stationen so ein bisschen getrennt durchgehen, weil ich habe mir das so ein bisschen rausnotiert und dachte, okay, wir machen erst das eine, dann das andere. Und ich merke, das ist ja im Gespräch gar nicht möglich. Also nicht nur im Gespräch, sondern wir können nicht darüber sprechen, ohne diese Verzahnung sofort mitzudenken.
Das war beim Schreiben auch eine totale Herausforderung, trotzdem die einzelnen Elemente zu beschreiben. Mhm. Aber eben, also das war wirklich beim Schreiben so eine Überlegung, wie baue ich das überhaupt auf, weil es alles miteinander so verzahnt ist, aber so, dass es eben trotzdem immer noch lesbar und nachvollziehbar ist, ne? Weil du brauchst ja eine Struktur in so einem Buch, damit man es irgendwie lesen kann. Und ich habe es dann eben versucht, so ein bisschen nach verschiedenen Themen aufzubauen, also sprich Mental Health, Gewalt, Elternschaft, Gender Pay Gap und so weiter und so fort. Aber es freut mich sehr, dass du den Eindruck hattest, dass es gut herausgearbeitet war, weil ich würde sagen, das war tatsächlich auch die größte Herausforderung beim Schreiben.
Ja. Ich würde, glaube ich, noch ein bisschen fand diesen Touring-Aspekt irgendwie so interessant, weil, ich meine, es liegt vielleicht auch daran, ich bin selber viel unterwegs, also dieses Leben in Zügen kenne ich zumindest in Lightlinern jetzt eher nicht, weil ich nicht diese Form von Veranstaltung auch nicht in dieser Dichte absolviere. Aber dieses Leben in diesem Bus, also so auf engstem Raum und dann dazu eben noch diese nicht nur Normalisierung von Drogenkonsum, was natürlich auch damit zu tun hat, dass es einfach wahnsinnig belastende, also Zeiten sind und wenig Schlaf und so weiter. Auch nochmal die Verbindung von Männlichkeit und Alkohol ist ja auch nochmal eine spezifische, sondern auch eben die Frage, ja, wie kann man denn eigentlich in so einem Tourleben Sorgeverantwortungen nachkommen? Oder was heißt Sorgeverantwortung? Was sagen Freundschaften außerhalb von Arbeit? Also, wie ist das tourende Leben möglich? Rieke van Deef, klären Sie uns auf.
Gute Frage. Ich fand das total spannend, dass du das gerade gesagt hast mit dem Leben in Zügen, weil ich lebe ja auch gerade viel in Zügen. Mhm. Und ich muss sagen, es gibt Parallelen und es gibt klare Unterschiede, was so dieses Musiker in Touren, in Nightlinern angeht oder in Bussen versus unsere Art von Lesungen, Touren, AutorInnen-Touren in Zügen. Ich glaube, was beides gemein hat, ist, dass es sehr auf eine gewisse Art und Weise sehr isolierend sein kann. Weil man schon, würde ich sagen, in einem sehr anderen Rhythmus lebt und in einem sehr anderen Kalender lebt. Ne? Also wenn man das jetzt vergleicht mit Menschen, die in so einem klassischen 9-to-5-Bereich arbeiten, die montags bis freitags einer geregelten Lohnarbeit im Büro nachkommen, die haben ja dadurch eine sehr durchstrukturierte Woche. Und das ist auch irgendwie immer einigermaßen gleich und es ist relativ klar, wann du arbeitest und wann du frei hast. Das ist bei uns ja überhaupt nicht der Fall. Also grundsätzlich schon mal in der Freelance-Arbeit ist es ja sowieso anders, weil du ja immer und ständig arbeiten kannst und es deswegen sehr wichtig ist, sich sehr dezidierte Auszeiten zu nehmen. Aber es kann ja auch sein, dass, also bei uns kommt das ja ganz häufig vor, dass wir dann beispielsweise am Wochenende unterwegs sind oder dass wir dann auch mal 2 Wochen am Stück irgendwie weg sind oder sowas, ne? Und die ganze Lebensorganisation verläuft einfach sehr anders. Und wenn das zu diametral verläuft zu den Leuten, die du zu Hause hast, dann führt es einfach zwangsläufig dazu, dass du mit diesen Menschen weniger Kontakt hast, dass du die weniger siehst, dass es vielleicht auch schwieriger ist, auch im Schreiben irgendwie im Kontakt zu bleiben oder Telefontermine zu finden oder. Und wenn das jetzt Freundschaften sind, dann ist das auch belastend, aber dann ist es das eine. Aber wenn es deine Familie ist oder wenn du sogar Kinder hast, dann ist das natürlich extrem schwierig. So. Und das ist eigentlich nur zu leisten, indem du eben entweder, ich habe es vorhin schon angesprochen, dieses Support-Netzwerk hast oder andere PartnerInnen hast oder andere Familienmitglieder hast oder irgendwie dein Chosen Village hast, das dich damit unterstützt. Oder indem du dein Kind mitnimmst. Oder, und auch das geht nicht ohne das Erste, indem du die Tour so aufsplittest, dass es irgendwie damit vereinbar ist, dass du gewisse Zeiten zu Hause verbringst und dich um dein Kind kümmern kannst. Und das sind verschiedene Strategien, die auch Menschen, mit denen ich gesprochen habe, verschieden ausprobiert haben. Und das Problem ist aber, dass die Branche an sich nicht darauf ausgelegt ist, familienfreundlich zu sein. Also ich glaube, es könnte insgesamt weniger herausfordernd sein, wenn mehr AkteurInnen ein Interesse daran hätten, das so auszugestalten.
Ich meine, es geht ja jetzt nicht nur um so Leute, die in einem Nightliner sind, sondern ja eigentlich auch um Kinder von Menschen, die an einem gesamten Betrieb teilhaben. Also absolut. Auch an einem Festivalbetrieb, ob das jetzt irgendwelche, ja, du weißt schon, also einfach alle Menschen, die dort genau. Im Hintergrund arbeiten. Bis hin zur, von mir aus Security, keine Ahnung, also die haben ja auch Kinder. Dann wäre aber dann die Anschlussfrage, wird es in irgendeiner Weise gerade gemacht? Gibt es vielleicht Vorbildprojekte, wo du sagen könntest, da wird versucht, eine Kinderbetreuung hinzukriegen? Weil ich finde es ja auch insbesondere deswegen so wild zu sehen, weil es ja auch ein Punkt wäre, der für alle Menschen von Vorteil ist.
Absolut. Und ich würde voll gerne beim Festivalbeispiel bleiben, weil das Festivalbeispiel.
Ich würde auch den Blick ein bisschen weiten, sozusagen auf die Fest. Also von jetzt Nightliner fand ich einfach als so Biotop interessant, voll. Aber jetzt nochmal zu schauen, wie es denn in Festivals.
Aber ich glaube auch, also der Festivalbereich ist einfach nochmal ein bisschen anders als so einen Winterkonzerttourbereich. Es funktioniert einfach ein bisschen anders.
Inwiefern? Also ich kann mir das ungefähr vorstellen, aber nochmal ein bisschen auf den Punkt gebracht.
Es gibt beim Festivalbereich, und ich würde das auch nochmal aufsplitten, und ich glaube, das zeigt auch nochmal, wie komplex dieser Bereich ist. Je nachdem, in welcher Position du bist, hast du einfach sehr unterschiedliche Lebensrealitäten. Im Festival-Kontext ist es beispielsweise so, es gibt einmal die Leute, die für das Festival arbeiten. Und da kann es schon mal sein, wenn du komplett die ganze Produktion mitmachst, von Aufbau bis Abbau, dass du 6 Wochen auf so einem Gelände verbringst. So.
6 Wochen?
Ja.
Oh, genau. Krass. Ich wusste das gar nicht, dass es so.
Also, es kommt natürlich irgendwie sehr darauf an, was für ein Festival das ist, wie groß das ist und in was du alles eingebunden bist. Ne? Aber wenn du so zum Kernteam gehörst, wo es wirklich von Anfang bis Ende da ist, dann kann das schon mal 6 Wochen dauern. Das ist natürlich sehr anders als die KünstlerInnen und ihre Crew, die halt für den einen Tag kommen, den sie da spielen und dann zum nächsten Festival fahren. Deswegen müssen wir das ein bisschen voneinander trennen. Ich bleibe kurz bei den KünstlerInnen. Da ist der Festivalsommer eigentlich relativ dankbar, weil anders als bei so einer Wintertour, du halt nicht Wochen und Wochen am Stück weg bist, sondern es häufig so ist, kommt natürlich auch darauf an, internationales Touring macht es nochmal komplizierter und so weiter und so fort, aber gehen wir von so einem mittelgroßen deutschen Act aus, ja. Dann hast du in der Regel, spielst du vielleicht Donnerstag, Freitag, Samstag, vielleicht sogar Sonntag, 4 Tage Konzerte, aber dann bist du auch wieder eine Zeit zu Hause, dann bist du wieder 3 Tage zu Hause, dann bist du wieder unterwegs, dann bist du wieder zu Hause. Das heißt, du hast immerhin diesen Wechsel, dass du zwischendrin zu Hause bist. Ne? Das macht das schon mal ein bisschen einfacher. Und dann wäre natürlich die Frage, ob du für das Wochenende dann das Kind zum Beispiel mitnimmst oder nicht. Das ist auch die Frage, ist das Kind schulpflichtig oder nicht? Das kommt dann alles noch dazu. Aber es lässt sich ein bisschen einfacher organisieren, als wenn du Wochen am Stück weg bist. Wochen am Stück weg ist aber vielleicht die Festival-Crew, ne? Und da ist dann natürlich schon die Frage, was machst du denn mit einem Kind, wenn du 6 Wochen nicht da bist? Ist es schulpflichtig? Sind Sommerferien? Kannst du das Kind mitbringen oder nicht? Und gerade die Festivals haben ja aber den Vorteil, dass die stationär an einem Ort sind. Das heißt, du könntest ja in so eine Geländeplanung eine Kinderbetreuung einfach mit einplanen. Und wie du gerade gesagt hast, würden da ja die verschiedensten Leute von profitieren. Sowohl die KünstlerInnen, die on site kommen, die ein Kind mitbringen, das vielleicht irgendwie beschäftigt werden muss oder betreut werden muss, oder auch die Menschen, die für diese KünstlerInnen arbeiten, als auch die Leute, die auf dem Festival arbeiten, die vielleicht Kinder mitbringen könnten, die sie in eine Betreuung geben können. Und da wäre eigentlich eben, weil das Festival so stationär an einem Ort ist, diese Einbindung möglich. Ich glaube, ich habe mal gehört, aber ich weiß es nicht genau, dass das OBS-Festival das tatsächlich macht, jetzt seit nicht allzu langem. Aber es ist nichts, was mir im großen Stil bekannt wäre, dass das groß gemacht wird.
Ich habe auch gerade so die Idee gehabt, ich bin bei einem Festival auch eingeladen gewesen, um so eine Lesung zu machen, so eine Session so zwischen oder vor den Konzerten, und das war direkt neben so einem Dorf, und da kamen dann auch wirklich die Leute vom Dorf, haben dann so Kuchen gebracht, das war ein kleineres Festival, aber ganz, ganz putzig, und dachte ich so, was eigentlich, wenn so ein Dorf so eine Kita zum Beispiel hat, also
voll,
ob man dann auch einfach sagt, können wir nicht irgendwie die umliegenden Dörfer mit einbinden und da zum Beispiel irgendeine Art von Kooperation oder so hinkriegen, dass man dann einfach so einen Wochenenddienst organisiert und plant und entsprechend bezahlt, dass dann auch wirklich, ja, also Fachleute da sind, die mit Kindern umgehen können.
Ja, mega gute Idee. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern quasi öffentliche Kitas, was es da für Regelungen gäbe oder nicht, dafür komme ich einfach nicht
aus dem
Bereich.
Aber weißt du, das sind ja einfach mal so Ideen zu haben.
Total gute Idee. Und deswegen sage ich glaube, es wäre schon möglich, wenn man das wollen würde. Und die Branche ist aber so lange so männlich dominiert geprägt gewesen,
dass sich kein Mensch darüber Gedanken macht.
Wo sich, ja, das war einfach, das war einfach nicht Teil der Überlegung. Also weil es ist ja nicht so, als ob es keine Väter gäbe in der Industrie. Aber da wurde einfach immer ganz klar davon ausgegangen, das Kind ist halt Problem der Mutter.
Ja.
So.
Ja.
Und wenn du dann weg bist, bist du halt weg. So, oder wenn du viel arbeitest, hast du halt viel gearbeitet. Und dann kam vielleicht zwischendurch die Mutter mit dem Kind mal zu Besuch auf Tour oder so. Aber dann waren das halt BesucherInnen, die waren nicht Teil von der Produktion. Und da sehen wir diese Gender-Komponente eben wieder so stark. Ne? Mhm. Also weil dieser Bereich so männerlastig war, wurde es auch nur nach den Bedürfnissen von Männern organisiert. Mhm. Und Männern wurden in der Vergangenheit nicht in die gleiche Verantwortung genommen, wenn es um Care-Arbeit geht.
Ja. Ich finde es halt irgendwie so krass, wenn man sieht, so ja, wir haben irgendwie für eine Standardrente 45 Beitragsjahre. Und wenn man sieht, okay, also die meisten Männer können nicht schwanger werden. Wie lange dauert eine Schwangerschaft? Und keine Ahnung, dann so Vor- und Nachsorge, keine Ahnung. Ja, das sind, also wenn man das, wenn man jetzt sagt, jede Person würde 3 Kinder also kriegen, die gebärfähig ist. Ja, wenn du das auf eine 45-jährige Erwerbsbiografie runterbrichst, dann denkt man sich so, hä, irgendwie gibt es überhaupt keinen Sinn, da jetzt wegen 3-4 Jahren jetzt zu sagen, gut, sie wird jetzt irgendwie komplett aus dieser ganzen Branche ausgeschlossen. Das ist eigentlich insane.
Und das ist wirklich, ich glaube, Menschen unterschätzen so ein bisschen, was das in der Konsequenz bedeutet, weil das sind teilweise extrem, das sind Fachkräfte, die uns da verloren gehen.
Du hast ja auch richtig geschrieben, also die Leute werden schwanger und dann sind die raus.
Ja.
Und die denken sich so, what? Also du hast ja ein Beispiel geschrieben, sie wurde schwanger, das wurde öffentlich, dann sind wir wieder bei diesem Ruf. Und dann wurde sie nicht mehr gebucht und sie war so, what is happening?
Ja, und nicht nur so, nicht mehr gebucht, sondern sie wurde teilweise auch von schon besprochenen Produktionen ausgeschlossen.
Wir dachten, du bist schwanger. So, ja, ich weiß selber, wann ich arbeiten kann und wann ich nicht arbeiten kann.
Ja.
Auch wenn ich schwanger bin.
Ja, genau. So, das heißt, also, es ist noch nicht mal, also sogar, wenn du für diese ganzen strukturellen Probleme individuelle Lösungen finden würdest, weil du dich darum gekümmert hast, kann es immer noch sein, dass es Männer gibt, die dir dann sagen, ja, wir sind aber der Meinung, dass das gar nicht klappen kann und deswegen schließen wir dich von vornherein aus.
Und das
aus.
Ist halt deswegen auch nochmal crazy, wenn man bedenkt, dass nach dem deutschen Arbeitsrecht es ja erlaubt ist, dass du deinen Arbeitgeber anlügst in Bezug auf deine Schwangerschaft oder deine Pläne, schwanger zu werden, weil es einfach nicht erfragt werden darf und weil es keine Rolle spielen darf. Weil wir da nicht umsonst einen Diskriminierungsschutz eigentlich haben rechtlich.
Und das Problem ist aber, dass du als selbstständige Person halt so viel schlechter du bist so viel schlechter abgesichert. Und es gibt auch für selbstständige Mütter und für selbstständige Schwangere einfach keine ausreichende Unterstützungsgrundlage in Deutschland. Also es ist ein ganz grundsätzliches Problem.
Und wenn man dann noch zusätzlich bedenkt, dass so Gender Pay Gap bereinigt liegt bei 6%, aber wenn man jetzt mal ein bisschen genauer hinschaut und sieht, wie der sich gestaltet bei Müttern oder bei werdenden Müttern, dann rutscht das schnell in Richtung 14%. Und wenn man dann nochmal weiterschaut in Richtung Selbstständigkeit, also jetzt unabhängig von Mutterschaft, ist der Gender Pay Gap in selbstständigen Berufen bei bereinigt 20%. Also und da hast du wirklich Benachteiligung über Benachteiligung über Benachteiligung und die im Endeffekt nur in der Diskriminierung münden kann, gefühlt.
Und jetzt guck nochmal in den Musik- oder in den Kulturkontext.
Oh Gott.
Ne? Und, und Verdi hat dieses Jahr Zahlen veröffentlicht aus der KSK heraus. Jetzt muss man dazu sagen, das bezieht sich dann natürlich nur auf Menschen, die in der KSK versichert sind. Das heißt, das sind nur ganz spezifische Berufe und man muss auch erstmal in die KSK kommen. Das ist auch nicht so einfach und so. Das heißt, man muss das so ein bisschen, diese Zahl eben kontextualisieren. Aber für die letzte Zahl von Verdi, von der KSK, waren, glaube ich, 24% oder 26% Gender Pay Gap.
Ja.
Und bitter, der ist gewachsen. Also seit 2022 ist er 3 Prozentpunkte gewachsen.
Boah.
Ja.
Ja, also als ich auch das Buch angefangen habe zu lesen, ich bin ja manchmal, was so Quotierungen angeht, ein bisschen kritisch. Ich finde, dass Quoten so ein bisschen so Holzhammer-Methoden sind. Also im Sinne von, wenn einem wirklich nichts mehr einfällt, dann führt man halt eine Quote ein und dann hofft man, dass die Strukturen irgendwie nachwachsen, die dann die Quote die Quote nicht mehr notwendig machen oder auflösen. Und so, je länger ich dann in deinem Buch vertieft war, dachte ich, gut, dann muss es halt der Holzhammer sein, so ungefähr. So, also das ist ja so verdrackt, also so verknotet auch. Dann muss irgendwie, also wie der gordische Knoten irgendwie mit dem Schwert zerschlagen werden. Das scheint manchmal echt unauflösbar zu sein. Ja. Ich würde auch gerne von dem Thema Mutterschaft nochmal ein bisschen wegschwenken, weil wir es jetzt ein bisschen besprochen haben. Und nochmal, eine Sache, die mich total, also da war ich völlig von den Socken, aber wie gesagt, ich bin ja eh auch aus ähnlichen Gründen nie auf Festivals, weil ich die hygienischen Zustände überhaupt also eine Katastrophe finde.
Ja.
Ich habe auch also auf dem Klo gerne meine Ruhe und ich möchte nicht, dass es alles irgendwie laut und wackelt und von 5000 Leuten bereits und so weiter. Also es ist einfach gar nicht.
Ist ein Dixie nicht dein Traum?
Nee, ist nicht mein Traum. Ich finde es tatsächlich wirklich widerwärtig und ich kann also ich brauche für meine Sitzungen meine Ruhe und ich musste mich ja auch noch nie auf einem Festival duschen, weil ich nie auf ein Festival gehe oder auf die Festivals, die ich gehe, da bin ich entweder in einem Hotel, weil ich eingeladen bin und ich werde definitiv nicht mit einem Zelt kommen. Ich hasse auch Zelten, also ich mag einfach gar nichts davon, glaube ich.
Ich bin auch kein Fan.
Aber ey, diese Duschsituation, kannst du uns da bitte kurz nochmal mitnehmen, was du da geschrieben hast?
Ja.
Ich dachte, ich höre nicht richtig.
Also, es gibt verschiedene Optionen, auf Festivals zu duschen. Es hängt sehr von dem Festival ab und wie groß das Festival ist. Option Nummer 1 ist, du hast irgendwo in dem Backstage irgendeinen Container stehen und da ist eine Dusche drin. Option Nummer 2 ist...
Also ganz kurz mal wichtig, wir reden jetzt wieder von den Leuten, die da auch tatsächlich arbeiten, gell?
Genau. Wir reden nicht vom Publikumsbereich.
Also da ist noch mal krasser.
Wir reden von den Leuten, die da arbeiten und die dann auch teilweise eben für eine gewisse Zeit lang auch da sein müssen. Option Nummer 2 ist, du hast ein Festival, das irgendwie in der Nähe einer stehenden Baut ist, eines Gebäudes ist, was irgendwie Badezimmer aufweist. Und Option Nummer 3 ist, die Festivals kooperieren mit Hotels und dann gibt es sogenannte Duschzimmer und dann duschst du quasi im Hotel. Das ist eigentlich die entspannteste Möglichkeit. Aber kommt nicht so häufig vor. Normalerweise hast du eher erstens oder zweitens. Und worauf du jetzt gerade anspielst, ist, es gab ein Beispiel von einem sehr, sehr großen etablierten Festival, das eben die Backstage-Räumlichkeiten in einer entsprechenden stehenden Baut hatte. Und in dieser stehenden Baut gab es auch Duschen. Es gab auch viele Duschen in dieser stehenden Baut. Leider aber nur für Männer und Headliner, die auch Männer waren. Und weil die dann eben in diesem Gebäude nicht genug Duschen hatten, weil sie eben diese Duschen nicht abgeben konnten oder anders aufteilen konnten, führte das dazu, dass es dann auf dem Parkplatz noch einen Container gab mit so einer Dusche. Und da dürften dann die Flinterpersonen duschen. Dieser Container musste aber erstmal geöffnet werden, aber dann ist auch dieser Schlüssel verschwunden und dann konnte dieser Container auch nicht mehr abgeschlossen werden.
Auf einem Parkplatz, gell? Parkplatz. Ich muss noch einmal betonen. Ein freistehender Container ohne Schlüssel auf einem Parkplatz, an dem dann nicht männliche Personen duschen dürfen.
Ja, da war dann so eine Sammeldusche drin. Das war auch nicht so abgetrennt oder so, sondern dann hattest du wie in so einem Sport Ding, in so einer Turnhalle hattest du dann da so eine.
Man kann sich Szenarien ausmalen, wo das ein bisschen hot ist. Aber nicht
das
dort.
War wirklich nicht so ein Szenario, sag ich dir. Und dann musst du dir überlegen, dann hast du irgendwie, wenn du jetzt beispielsweise Teil von so einer Crew bist, 14 Stunden gearbeitet. Draußen
oh, nee,
mit 30 Grad,
nein.
Alles, was du willst, ist duschen. Und dann läufst du durch dieses riesige Gebäude und läufst halt diesen Duschen vorbei und bist so Männer, 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 Männer. Und dann fragst du irgendwann so, ja, ich würde auch gerne duschen. Wo sind denn die Duschen, wo ich duschen gehen darf? Und dann weiß das erstmal keiner.
Wow.
Dann kann ich irgendwann jemand dahin lotsen. Dann ist dieser Container abgeschlossen. Also es gab ja irgendeinen Schlüssel. Und dann ist dieser Schlüssel aber weg. Und dann stehst du da und dann darfst du füreinander so Wache halten. Und dann ist ja auch die Frage, stehst du dann da im Handtuch und hältst Wache? Und dann musst du in deinem Handtuch über den ganzen Parkplatz wieder zurücklaufen in dein Backstage, um dich dann da irgendwie umzuziehen. Also es war wirklich maximal ungeil. Und wir reden hier wirklich von einem großen Festival. Oder Alternative, was du bei kleinen Festivals häufig hast, ist, du hast dann halt einen Duschcontainer im Backstage.
Ja.
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 Und dann musst du eben, dann ist das halt ein gender-gemischter Duschcontainer, was vielleicht nicht alle Leute so toll finden. Und dann musst du auch da wieder mit deinem Handtuch durchs Backstage laufen, in diesen Duschcontainer gehen, hoffen, dass der irgendwie diese Sammeldusche gerade frei ist oder dass irgendjemand Wache für dich steht und dann darfst du da duschen. Aber es zeigt halt, dass es einfach nach wie vor sehr viele Festivals gibt, die gar nicht auf die Idee kommen, dass es Menschen gibt, die keine Cis-Männer sind oder die nicht in einer solchen Sammeldusche irgendwie duschen wollen, die sich damit nicht wohlfühlen. Gibt ja auch andere Gründe außer Gender, warum das zutreffen könnte. Und dass man da eventuell drauf achten muss. So. Und dass es auch bei den Leuten, die dann bei den Sekus beispielsweise, die da arbeiten, nicht so präsent ist, liegt halt auch daran, dass da wahrscheinlich dann den ganzen Tag außer mir noch niemand war, der da duschen wollte,
ja,
weil einfach der Flinteranteil so gering ist im Backstage.
Das ist schon krass. Und ich meine, da wären die Möglichkeiten ja wirklich einfach, dass man zum Beispiel sagt, cool, wenn es nur eine große Dusche gibt, dann gibt es halt wie so in der Sauna halt bestimmte Zeiten, wo du einfach weißt, das ist halt Frauen
das
und Queers only oder irgendwie so etwas.
Das ist im Produktionsalltag manchmal nicht so
einfach. Bitte?
Das ist im Produktionsalltag manchmal nicht so einfach
Okay.
mit den festen Zeiten, weil wann du persönlich duschen gehen kannst, hängt ja sehr davon ab, wann du arbeiten musst. So, ne?
Jo, dann hat man zweimal eine halbe Stunde Slot. Ich meine, manchmal geht es ja davon, dass man sich 5 Minuten abbraust oder
ja,
drei
ja,
Minuten. Also,
genau,
wenn es wirklich schnell
Slots
gehen
machen
muss,
ja,
dann geht es halt auch schnell so.
Ja, oder.
Also kann mir niemand erzählen,
halt
dass es das jetzt irgendwie.
Hin, mein Gott.
Genau. Es kann mir niemand erzählen, dass es das jetzt nur daran scheitert.
Oder der Headliner hat halt keine eigene Dusche.
Genau, und das
mein
wollte
Gott.
Ich mich auch fragen, dieses, genau, Headliner, weil das ist nämlich noch ein Punkt, den wir bei den anfänglichen Sachen mit dem Ruf und den Freundschaften und so weiter und dem Touring-Leben nicht besprochen haben. Und zwar ist es dieses Machtgefälle, was sich einfach auftut durch diese Stars. Und zwar nicht dieses Star-Fan-Gefälle, was eh existiert, sondern auch eben aufgrund der bloßen Tatsache, dass Headliner nun mal eben die meisten Leute ziehen und deswegen so die Profit Engine anwerfen und deswegen wahnsinnig wichtig für Festivals und auch ihre Zukunft sind und dass die deswegen behandelt werden wie Heilige, wie Götter, wie Könige und dass dann sowas passiert, dass dann halt einfach Flinterduschen geschlossen werden, weil die Headliner gerade irgendwie sich unter die Brause
ja
stellen wollen.
Ja.
Wie nimmst du dieses Machtgefälle wahr und zu welchen Gender ja, Gefällen führt das dann?
Das ist wirklich krass. Ich glaube, es war in den 90ern noch krasser, weil es da noch mehr so dieses Genie-Kult-Ding irgendwie gab. Aber es ist schon auch nach wie vor immer noch so, dass es einfach gewisse Menschen gibt, die sich wirklich viel bis alles leisten können. Auch so im Umgang mit anderen Menschen. Eine kurze Triggerwarnung. Ich werde jetzt hier nicht ins Detail des Falls gehen. Aber ein kurzes Beispiel aus dem Bereich sexualisierte Gewalt. Wir haben alle Till Lindemann mitbekommen, so. Und Till Lindemann und Rammstein sind aber too big to fail. Die haben einfach Universal so gottlos viel Geld gemacht, dass die immer noch gesigned sind. Also es ist mir einfach ein Rätsel, dass, ich meine, Till Lindemann macht jetzt sein eigenes Festival in Leipzig. Der ist jetzt auf Solo-Tour gegangen, auf Arena-Tour. Die sind einfach immer noch unterwegs. Also dieser ganze Diskurs und diese ganzen Vorwürfe haben offensichtlich ihm und seiner Karriere 0,0 geschadet. Der kann sich einfach zu Recht darauf berufen, dass er machen kann, was er will. So, es gibt einfach keine Konsequenzen in seiner Karriere, weil die Menschen einfach zu viel Geld mit ihm verdienen. So. Und Jetzt ist Till Lindemann ein Beispiel von vielen und auch nicht bei allen KünstlerInnen geht es um sexualisierte Gewalt. Aber es gibt einfach Menschen, denen dann dieser Ruf auch ein bisschen zu Kopf steigt und die dann einfach Arschlöcher werden und die sich dann auch im Backstage eben entsprechend verhalten, weil sie auch wirklich denken, ich bin besser als alle anderen und das aber auch so gecatert kriegen. Und es ist dann von absolut lächerlichen Wünschen, was da im Backstage zu stehen hat, an Essen, Getränken.
Ich möchte ein bisschen die Details.
Du willst ein bisschen Gossip, ne? Also es gab, ich habe das einmal mitbekommen, da wurde ein Festival aufgefordert, eine ganz bestimmte DDR-Zigarettenmarke ausfindig zu machen, weil dieser Künstler wirklich nur diese Kippen rauchen wollte. Und dann haben die wirklich alles in Bewegung gesetzt, um diese Kippen noch zu finden. Und die haben es nicht geschafft. Ich weiß nicht, wie die es geschafft haben. Aber dann wird halt jemand damit beschäftigt, eine ganz bestimmte Kippenmarke, die es eigentlich nicht mehr gibt im Handel, ausfindig zu machen, weil dieser Künstler eben nur das rauchen will. Oder gewisse Drogen, die dann beschafft werden sollen, wo ich mich immer gegen geweigert habe zum Beispiel. Oder bestimmte Getränke, die dann da sein sollen. Oder Deko-Sachen. Ich glaube, Katy Perry hatte mal in ihrem Rider drin stehen, dass jeder Backstage pink gestrichen werden muss.
Nein.
Zum Beispiel, ja. Also
nein.
Das ist dann auch zum Beispiel.
Wow.
Und so.
Ich meine, ich habe auch immer Getränkewünsche. Ich will immer eine Coke Zero, die kalt steht.
Wow, wie absolut elitär von dir, Ole.
Du bist beim Ansehen direkt gesunken. Da fängt es schon an.
Nee, aber ich
finde. Aber den Pink Backstage nehme ich mir mit. Also.
Aber ich finde.
Nee, aber krass,
also,
das ist schon krass, ja.
Diese Wünsche.
Also, das ist ja sehr spezifisch auch einfach.
Also, der Rider, das ist das Dokument, was die VeranstalterInnen bekommen, wo dann Dinge drinstehen. Es gibt einmal einen Tech-Rider, da stehen dann die technischen Anforderungen drin.
Also Mikro, keine Ahnung, was auf der Bühne stehen soll.
Genau, richtig. Und oder wie viele Kanäle du mitbringst, so Funkkanäle oder sowas zum Beispiel. Und dann gibt es den Hospitality-Rider und da steht dann beispielsweise sowas drin, wie die Wünsche habe ich an ein Hotel, ich habe Lebensmittelunverträglichkeiten, ich habe bestimmte Getränke, die ich mir wünsche und so weiter und so fort. Und ein Stück weit, muss ich das verteidigen, hat das auch seine Daseinsberechtigung. Weil
ich finde es total wichtig.
Was man sich überlegen muss, ist, wenn ich ein Drittel, zwei Drittel des Jahres unterwegs bin und nicht zu Hause bin, dann muss ich eine Möglichkeit finden, damit umzugehen.
Voll.
Und der Mensch ist nun mal ein Tier, ein Mensch, ein Wesen, das eine gewisse Routine braucht. Und wenn ich so viel nicht zu Hause bin, dann ich brauche Dinge, die es mir leichter machen, weil das ansonsten einfach für die Gesundheit, für die mentale Gesundheit eine absolute Ausnahmesituation ist.
Also ich bin ja auch selber so, wenn ich auf Tour bin und unterwegs bin, ich möchte keine Einzelbetten haben in Hotels, also so 90 cm Betten, da werde ich irre. So, und ich möchte eine Coke Zero haben. Das ist eine totale Kleinigkeit, aber für mich ist das irgendwie so ein Ritual. Ich komme erstmal irgendwo an und ich weiß, ich kenne die Leute nicht, ich kenne die Location nicht, ich kenne gar nichts, aber ich weiß, meine Cola schmeckt immer gleich.
Ja.
Und sie ist kalt
und
dann ist es irgendwie,
ist
man
ja
so da.
Da sind wir am Anfang ein bisschen von abgekommen über diese Unterschiede von unserem Touren, diesen Bandtouren. In unserem Fall ist es ja auch noch so, dass wir ja fast immer alleine unterwegs sind.
Ja, das stimmt.
So, ne? Als Band bist du ja wenigstens noch irgendwie mit deiner Crew, mit deinen Leuten irgendwie unterwegs. Aber wir sind ja auch noch immer alleine unterwegs.
Aber deswegen kenne ich so diese Bedeutung auch von so kleinen Routinen und
Standards, sag ich jetzt mal. Ja, und dass man sich irgendwie einfach wohl und geborgen fühlt und irgendwie, ich meine, manchmal stehen auch Sicherheitsaspekte auf so Rider drauf, ja, was auch wichtig ist. Und das hat einfach was mit Gesundheit zu tun. Also ich wünsche mir beispielsweise, wenn ich sehr viel am Stück unterwegs bin, dass die Hotels irgendeine Form von Gym haben, weil ich ansonsten gar nicht die Möglichkeit habe, irgendwie Sport in meinen Alltag zu inkorporieren. Und ich habe Lebensmittelunverträglichkeiten und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt vielleicht auch Leute, die meinen Rider auf den ersten Blick sehen und sich denken, was ist denn bei der los? Aber ich kann das irgendwie begründen, warum das Sachen sind, die für mich wichtig sind, um eben auf meine Gesundheit und meine mentale Gesundheit zu achten. Zumal wir uns ja häufig in unseren Lesungen auch mit Themen beschäftigen, die auch belastend sind einfach. Mhm. Ne? Und da spielt das dann schon eine Rolle. Aber es gibt eben einen Punkt, wo diese nachvollziehbaren Wünsche, um das Touren einem eben zu erleichtern, abdriften in eine bewusste oder unbewusste Machtdemonstration. So, ne? Und wo es dann einfach nur darum geht, ich kann mir das wünschen, weil ich das halt kann, aufgrund meines Statuses so. Und dann, ja, dann wird es halt immer problematisch so.
Und wenn es dann, wenn man halt sieht, dass 92% des Line-Ups von Rock am Ring männlich ist, dann werden die Top-Headliner bestimmt nicht die 8% Flinter sein.
Ja,
nehme ich jetzt mal schwer an.
Ja, richtig. Ja. Ja, und
dann,
dann halt
weiß man auch, dass sich diese Star-Allüren dann vor allem eben auf Männer beziehen.
Ja, und es ist dann halt natürlich auch so, dass, sage ich mal, wenn die Top-HeadlinerInnen lächerliche Dinge wünschen, die ganz viele Ressourcen binden, weil das ausfindig gemacht werden muss, weil es umgestrichen werden muss, weil es viel Geld kostet, was auch immer, dann bleibt eben am Ende halt auch weniger Ressourcen für die anderen KünstlerInnen beispielsweise. Und das, da kommt es dann zu so einem Gefälle, wo dann den HeadlinerInnen basically alle Wünsche von den Lippen gelesen werden, aber für die NewcomerInnen es dann eben keine Ressourcen mehr gibt, deren vielleicht wirklich nachvollziehbare Wünsche oder Sicherheitsbedürfnisse oder halt zu erfüllen.
Genau, und das ist ein total wichtiger Punkt, so wem wird der Raum gegeben, wem wird er dadurch genommen und so. Ich würde gerne, weil wir jetzt gerade schon so in so einem, ja, so sehr in diesem Alltag drin sind, auch nochmal bei den Berufen bleiben. Wie gesagt, ich bin ja gar nicht so drin in dieser Branche, deswegen habe ich sehr viel Neues gelernt und auch über so Berufssparten, die ich gar nicht so kannte oder auch deren Berufsalltag und Lebenswirklichkeit mir nicht bewusst waren. Und ich hatte dich im Vorfeld auch gebeten, dir so Gedanken zu machen, ob wir nicht zwei Berufsgruppen besprechen wollen oder ein oder zwei Berufsgruppen besprechen wollen, um zu schauen, ja, was ist denn da eigentlich das spezifische Problem, gerade jetzt wieder aus so einer männerdominierten Industrie herausgesprochen und wie es sich vielleicht aber auch verändert hat und was es da noch zu tun gibt.
Voll, ich finde das eine total schöne Frage, weil ich glaube, dass ganz vielen Menschen gar nicht bewusst ist, was für Berufe es eigentlich in der Musikindustrie gibt und wie viele es gibt und was man da alles machen kann. Ich zumindest hatte von ganz vielen Sachen gar keine Ahnung oder wusste gar nicht, dass es das so jobmäßig gibt, bevor ich angefangen habe, in der Branche zu arbeiten. Und ein Berufsfeld, was ich wahnsinnig spannend finde, weil sich das auch so gewandelt hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten, ist der Bereich Tourmanagement. Und vielleicht fange ich einmal damit an zu erklären, was macht denn so ein Tourmanagement überhaupt? Wenn man jetzt unterwegs ist, dann und man eben als Band unterwegs ist oder auch als Solokünstlerin unterwegs ist, aber eine größere Gruppe von Menschen hat, dann müssen die ja irgendwie organisiert sein. Also die Leute müssen wissen, was ist der Zeitablauf, wann bin ich wo, wann haben wir Soundcheck, wo hole ich meine Backstage-Pässe ab fürs Festival beispielsweise. Also es muss irgendwie so eine Hauptorganisationsperson geben, die auch Kommunikationslink ist zu den VeranstalterInnen beispielsweise. Und das sind die TourmanagerInnen. TourmanagerInnen sind in der Regel die, die als erstes aufstehen und die als letztes ins Bett gehen, weil die sich einfach, weil die den ganzen Laden zusammenhalten. So. Und traditionell gesehen, Tourmanagement hatte schon immer eine Care-Komponente, weil das auch einfach AnsprechpartnerInnen von den KünstlerInnen sind und natürlich auch wollen, dass die KünstlerInnen sich wohlfühlen und mit denen einchecken und Bedürfnisse absprechen und gucken, haben die alles, um irgendwie ihre Show zu spielen. Aber traditionell haben sich TourmanagerInnen eigentlich vor allem um organisatorische Abläufe gekümmert oder auch um die Tourkasse zum Beispiel, um so Abrechnungssachen oder wenn es Probleme gab, die gelöst werden mussten, irgendwie eine Absprache mit ManagerInnen, dann haben die sich darum gekümmert. Und ganz, ganz lange, wie viele andere Bereiche auch, waren Tourmanager in der Vergangenheit vor allem Männer. Also als ich angefangen habe, im Tourmanagement zu arbeiten, vor 8 Jahren oder so, da gab es nur sehr, sehr, sehr wenige Frauen, die überhaupt in dem Bereich waren. Und man hatte als Frau zudem auch das Problem, dass viele Bands einen gar nicht mitnehmen wollten, weil die einen nicht ernst genommen haben oder weil die dann dachten, ja, du veränderst jetzt den Vibe irgendwie bei uns, wenn wir jetzt nicht mehr als so reine Männergruppe unterwegs sind. Oder eben, wenn man dann als Tourmanagerin unterwegs war, dass die Leute, mit denen man in den Venues zu tun hatte, also in den Clubs, wo man dann gespielt hat und so, die Techniker vor Ort, die Veranstaltungsleitung vor Ort, dass die einen nicht ernst genommen haben. Also ich hatte so Situationen, dass ich ankam in so einem Club und dann wollte ich eben den Ablauf absprechen und die GEMA-Liste ausfüllen und so. Und der Clubleiter hat einfach nicht mit mir gesprochen. Der hatte einfach kein Interesse, das mit mir zu klären. Der hat mich nicht ernst genommen. Der dachte, ich bin irgendeine Anhängsel, Freundin von keine Ahnung was. Und das hat dann irgendwie dazu geführt, dass dieser Clubleiter die ganze Zeit versuchen wollte, mit dem schon enorm verkaterten Gitarristen irgendwas abzusprechen, was gar nicht funktioniert hat.
Wow.
So. Und was den ganzen Ablauf gefährdet hat. Aber das waren so Situationen, die habe ich wirklich vor 8 Jahren noch mitbekommen und auch teilweise dann extrem schlecht unterbezahlt wurde und so weiter und so fort. Interessanterweise ist, anders als bei anderen Tourpositionen, in den letzten Jahren, vor allem seit Covid, sehr viel mehr junge Frauen reingekommen. Ich würde sagen, das ist das Feld, in dem es am deutlichsten einen Wandel dahin gab, dass es mehr Frauen gibt.
Was denkst du, was diese Entwicklung so, also was hat die so ausgemacht? Also wo kam es dazu?
Ich glaube, es sind verschiedene Aspekte. Ich glaube, zum einen nach Covid haben viele Menschen die Musikindustrie verlassen. Wir hatten einfach einen Fachkräftemangel. Das heißt, es war insgesamt einfacher, einen Zugang zu finden und es wurden einfach die Leute genommen, die es gab. Zum anderen ist ein Weg, ins Tourmanagement zu kommen, das über eine Booking-Agentur zu machen. Also man hat irgendwie als Assistenz in einer Booking-Agentur gearbeitet, kannte die Bands eh schon, ist angefangen mitzufahren und hat das irgendwie mit übernommen. Und AssistentInnen in Booking-Agenturen waren häufig junge Frauen. So.
Ah, und dann sind die von der Assistenzstelle eben nachgerückt, weil sie einfach gemerkt haben, hey, es rücken keine Typen nach, weil es gibt einfach zu wenig Leute.
Genau, richtig. Und ich glaube, das ist nämlich ein anderer Punkt. Ich beobachte, dass sich das Aufgabenfeld vom Tourmanagement immer mehr verschiebt, dahingehend, dass diese Care-Komponente immer wichtiger wird. Und ich glaube, dass eben...
Also Care jetzt von wem?
Also die Art und Weise, sich um die KünstlerInnen zu kümmern.
Ah, okay. Okay.
Und sich um die emotionalen Bedürfnisse zu kümmern, aber auch so ein bisschen so Babysitting-mäßig den Sachen hinterherzutragen, den Backstage aufzuräumen, denen die Cola zu holen, denen die daran zu erinnern, ihre Medikamente zu nehmen und so ein bisschen so eine Mutti-Rolle einzunehmen. Und ich glaube, dass Flinterpersonen einfach sozialisationsbedingt sowieso mehr dazu tendieren, dass denen Sachen auffallen, dass sie das sehen, dass sie ein emotionales Bedürfnis wahrnehmen und das anzubieten.
Und das auch entsprechend delegieren können oder
genau.
Organisational mit einbinden können.
Und das ist natürlich ein Komfortding für KünstlerInnen. Ne? Und ich glaube, weil eben Flinterpersonen diesen Care-Bereich mehr mit reinbringen, hat sich auch der Anspruch und die Erwartungshaltung an dieses Berufsfeld verändert. Und Flinterpersonen erfüllen das anders als Cis-Männer. Und ich könnte mir vorstellen, dass eben es für KünstlerInnen, die dann einmal schon mal mit so einer Flinterperson zusammengearbeitet haben, die das erfüllt, diese KünstlerInnen sagen, ja, aber darauf will ich nicht mehr verzichten. Ich möchte so umsorgt werden. Und das ist mir vielleicht auch wichtiger als andere Aspekte des Jobs. Plus Flinterpersonen tendieren dazu zu overperformen, weil sie einfach so einen hohen Druck verspüren, sich beweisen zu müssen und sind dann vielleicht auch nochmal besonders caring oder übernehmen nochmal besonders viele Sachen, auch Sachen, die vielleicht gar nicht zu dem klassischen Berufsfeld dazugehören. Und das finde ich durchaus sehr interessant zu beobachten, wie da eben dieser größere Anteil an Flinterpersonen auch das Verständnis des Berufsfelds verändert einfach.
Ist dieses Overperforming aber auch etwas, was du dann glaubst, dass auch damit dann irgendwann endet? Weil dieses Overperforming ist ja dann auch gerade in einem männerdominierten Umfeld besonders krass. Also nicht nur wegen einer männlichen Sozialisierung hin zu einem sehr ausgeprägten Konkurrenzverhalten, sondern eben auch durch und ergreifend diese sich beweisen müssen, als Frau oder als nicht männliche Person da entsprechend zu bestehen. Und wenn dann aber ein Berufsfeld immer deutlicher weiblich wird. Du hast ja auch in dem Buch beschrieben, wie sich so Teamdynamiken auch verändern, wenn also Flinter dazukommen oder wenn sogar Teams überhaupt keine Cis-Männer mehr haben. Also da könnte ja auch einiges nochmal
sich verändern. Ich finde das zum jetzigen Zeitpunkt schwierig zu beantworten,
ja,
weil wir da glaube ich einfach noch nicht am Ende des Prozesses sind. Ich glaube, was irgendwann abnimmt, ist, wenn man sehr lange in einer existierenden Crew arbeitet. Also wenn KünstlerInnen immer mit den gleichen TourmanagerInnen unterwegs sind, dann entwickelt sich da natürlich auch irgendwann eine persönliche Verbindung und ich glaube, das kann zu zwei Sachen führen. Entweder einem noch höheren Druck, weil man eben eine persönliche Verbindung zueinander hat und diese Person nicht enttäuschen möchte und man da einfach die Erwartungshaltung dann vielleicht auch steigt an eine Person, die man schon kennt, oder dass man eben in einen entspannteren Umgang miteinander kommt und sich das dann dadurch ein bisschen entspannt. Aber das kann, würde ich sagen, so oder so ablaufen.
Ich habe mich halt gerade noch gefragt, als du davon gesprochen hast, dass eben diese Care-Komponente immer wichtiger wird und auch MusikerInnen zunehmend das auch zu schätzen lernen, ob da nicht aber auch gleichzeitig wieder so ein Hebel ist, um so Frauen in so Caring-Berufe reinzudrücken, was ich meine?
Voll, ja, auf jeden Fall.
Also dann so diese Mutti für alles oder so, dann das ist ja auch keine schöne Bezeichnung. Und das ist ja jetzt schon, also indem ich so das ausdrücke, diese Floskel, schwingt da immer schon so was Despektierliches mit. So, ja.
Ja.
Also
ich glaube,
Hotelmama und so weiter.
Also. Voll. Also ich glaube, erfahrene KünstlerInnen oder auch erfahrene Crews wissen, wie wahnsinnig wichtig die Position Tourmanagement ist. Also ich glaube, es gibt schon einen gewissen Grundrespekt für diese Position, weil die einfach dafür sorgen, dass der Ablauf läuft. So. Und trotzdem würde ich sagen, ich habe einige Situationen beobachtet, wo ich mir dachte, boah, das ist einfach too much.
Ja. Yeah.
So. Das hat auch kein, für mich, kein Verständnis von Professionalität mehr. So. Ich finde, Menschen sollten schon in der Lage sein, auch ein bisschen hinter sich selber aufzuräumen und sich ein bisschen selber um Dinge zu kümmern und ein bisschen selber Verantwortung zu übernehmen.
Da sind wir wieder bei diesen Star-Allüren.
Ja, und ich finde, man muss KünstlerInnen nicht alles komplett abnehmen.
Ja.
So.
Und weil, wenn du das so beschreibst, weil genau diese Gleichzeitigkeit von Fortschritt und Rückschritt oder immer wieder der Versuch, auch einen patriarchalen Machtgestus auf eine andere Weise zu kodieren oder über eine andere Hintertür eben wirken zu lassen, das ist ja eigentlich das, was das ausmacht. Also auf der einen Seite zu sehen, Tourmanagement ist plötzlich ein Beruf, der immer stärker weiblich auch oder von Flinterpersonen ausgeführt wird, was zu begrüßen ist, was total was auch verändert an dem Berufsbild, an der Wertschätzung von Flinterpersonen in diesem Bereich und eben gleichzeitig auch immer wieder eine Gefahr ist, damit man, also wie wir eben besprochen haben, dass man in so Sozialisierungsmuster zurückfällt und sie dann auch wieder ausnutzt für eben die Star-Allüren, die ja auch schon in itself patriarchal gesprochen problematisch sind. Also das finde ich da einen sehr guten Bereich. Möchtest du zu dem Tourmanagement noch was sagen oder wollen wir die zweite Berufsgruppe uns vornehmen?
Wir können gerne noch mal in eine andere Berufsgruppe reinschauen. Ich glaube, was anderes, was nämlich sehr spannend ist und womit, glaube ich, die, vielleicht auch die ZuhörerInnen noch mehr anfangen können, weil es sichtbarer ist von außen, ist der Bereich Booking.
Mhm.
Und es gibt eigentlich, es sind so zwei Seiten der gleichen Medaille. Es gibt einmal die BookerInnen, die sich um die Programmierung kümmern, also sprich um das Programm, was man in Musikclubs hat oder auf Festivals, also die KünstlerInnen quasi einkaufen, um ihr Programm zu kuratieren. Das sind dann die Leute, die die Festival-Lineups zusammenstellen und so weiter. Und dann gibt es auf der anderen Seite die Artist-BookerInnen, also die KünstlerInnen-Seite vertreten und die eben für die KünstlerInnen verhandeln, auf welchen Festivals die spielen, wie ihre Touren aussehen, in welchen Clubs die spielen und so weiter und so fort. Und gerade der Booking-Bereich auch, oder wobei, who am I kidding, alle Bereiche, aber auch der Booking-Bereich war sehr lange sehr männlich geprägt. Und was es dann so einige Jahre gab, war diese klassische Dualität aus der männliche Booker und die weibliche junge Assistentin, die dem männlichen Booker alles hinterhergetragen hat, so in etwa. So.
Da sind wir wieder bei keine Überraschungen dafür zwischen Entsetzen und Langeweile changierend.
Ja, ja, also es gab wirklich vor, das ist noch gar nicht so lange her, müsste so zum Ende von Covid-Lockdown-Zeiten gewesen sein. Da hat sich eine neue Agentur gegründet. Und diese Agentur war wirklich 1:1 so. Neue große Agentur mit namhaften KünstlerInnen, nur männliche Booker, nur weibliche junge Assistentinnen. Und dann ist ihnen selber aufgefallen, dass das nicht so super ist. Und dann haben sie die Assistentinnen umbenannt in Projektmanagerinnen.
Nein.
Doch.
Das ist scheiße. Also man sagt ja, Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung, aber es ist halt wirklich auch nur der allererste Schritt.
Aber ich weiß auch nicht, ob das von innen kam oder von außen, diese Selbsterkenntnis. Weil da glaube ich schon auch einige Leute waren, die sich dachten, ja. Wow.
Na gut, auch die auferzwungene Selbsterkenntnis ist eine Selbsterkenntnis, ja, aber ja, oh Gott.
Genau. Anyways. Genau, und was beim Booking aber eben so eine Rolle spielt, ist etwas, was wir vorhin schon angesprochen haben.
Am ganzen
Abend
natürlich auch die Gehälter natürlich hochgezogen, gell? Weil Projektmanagement
sicherlich.
Ist sicherlich, gell? Gut, das wollte ich nur nochmal erwähnt haben.
Ganz bestimmt. Aber was da eben so eine große Rolle spielt, ist das, worüber wir vorhin schon ein bisschen gesprochen haben, nämlich diese Abendtermine.
Mhm.
Dass du eben abends bei Konzerten unterwegs bist, die Bands anschaust, netzwerkst, mit Leuten noch eintrinken gehst. Und es war relativ lange relativ üblich, so Deals am Tresen zu besprechen.
Mhm.
Also dann haben sich eben so ein Artist-Booker und so ein Festival-Booker am Tresen getroffen und dann haben die da halt über ein paar 10.000 Euro verhandelt. So.
Ich war ja mit dir auch mal auf einem Konzert und das war interessant, weil es gab sozusagen rechts den großen Platz mit den Fans, keines Blickes gewürdigt. Wir quetschen es an der Bar entlang. Du kennst mehr Leute, als du nicht kennst, gefühlt. Also alle wichtigen Menschen stehen sozusagen ganz eng gedrängt an der Bar bis hinten irgendwie zur Garderobe.
Oder hinten in der Ecke, Arme verschränkt mit skeptischem Blick. Bloß den Kopf nicht zu sehr im Takt nicken, weil dann könnte es einem ja gefallen.
Ja.
Ja, ja, man kann schon, also wenn man das so sieht und man auf dem Konzert...
Wir waren wirklich in dieser Rechtsaußengruppe irgendwie in der Box mit den verschränkten Armen, ich erinnere mich.
Aber es ist wirklich, man kriegt dann irgendwann so einen Blick dafür, man sieht so irgendwann so Industrieleute. Aber genau, also das war halt relativ lange gar nicht so unüblich. Und dann ist natürlich die Frage, wer kann und möchte abends in so einem Kontext halt irgendwie stattfinden? Und zugespitzt findet das Ganze auf Showcase-Festivals statt. Und dafür muss ich jetzt vielleicht einmal kurz erklären, was Showcase-Festivals sind. Weil das, was die meisten HörerInnen kennen, sind wahrscheinlich so diese klassischen Festivals. Du fährst irgendwo auf dem Acker und dann bist du da das Wochenende und hast eine gute Zeit. Es gibt aber auch andere Formen von Festivals. Das Reeperbahn-Festival fällt da beispielsweise runter. Es sind häufig Festivals, die in der Stadt stattfinden, wo dann die Konzerte auf die verschiedenen Clubs aufgeteilt sind und wo viel Branche hinkommt, weil es parallel zum Festivalprogramm, was auch normale BesucherInnen sich angucken können, es häufig noch einen Konferenzteil, einen Netzwerkteil gibt. Und die Branchenleute eigentlich vor allem dahin kommen, um sich anzuschauen, mit welchen KünstlerInnen sie zusammenarbeiten wollen. Es ist ein bisschen wie so eine Messe. Du guckst dir so die heißen NewcomerInnen, die größer werdenden Acts an, von denen du dann überlegst, möchte ich die vielleicht unter Vertrag nehmen, signen? Also möchte ich irgendwie ein Album mit denen machen? Möchte ich die in meine Agentur aufnehmen? Will ich die für mein Festival buchen? Und so weiter und so fort. Das ist ein bisschen so eine, genau, so eine kuratierte Messe, kann man sich das vorstellen. Und auf diesen Showcase-Festivals gibt es ganz häufig eben so Nachttreffen, wo man sich dann vor einem Späti oder vor einer Kneipe oder in der Kneipe trifft und dann kommen so alle Booker irgendwie zusammen und mauscheln so ein bisschen und tauschen sich so ein bisschen aus und so ein bisschen, und hast du den gesehen, findest du den cool, ja, nein, so, ne? Und das sind eben klassischerweise, historischerweise betrachtet, vor allem Männergruppen. Das sind halt Männergruppen, die treffen sich dann halt zum Saufen, so. Und ich habe das selber erlebt und ich habe das auch von einigen Kolleginnen gehört, die selber auch schon viel länger als ich und in einer ganz anderen Position im Booking gearbeitet haben, also die wirklich richtige Bookerinnen sind. Das sind ernstzunehmende Bookerinnen, die ihren Job gut machen und die auch in entsprechend prestigeträchtigen Positionen stehen und die dann mir erzählt haben, ich komme da hin und es redet halt keiner mit mir. Ich komme da einfach nicht rein. Ich stehe halt irgendwie so daneben und die Männer stehen dann da und saufen und unterhalten sich über Fußball. Und wenn ich nicht auch was zu Fußball sagen kann oder wenn ich nicht so trinkfest bin, dann habe ich eh keine Chance. Aber sogar wenn ich da bin, habe ich den Eindruck, ich stehe so daneben und ich komme nicht rein. Und mir wird irgendwie signalisiert, ich gehöre nicht dazu. Und das ist natürlich total belastend. Und ja, beeinflusst ja auch deinen Job, weil dann hast du ja gar nicht die gleichen Möglichkeiten, vielleicht gewisse Deals da am Tresen schon zu schließen.
Es ist halt eben nicht nur so, ja, keine Ahnung, irgendwie Firmenfeier vom Unternehmen und man steht so ein bisschen betröpselt in der Ecke und hofft, dass es bald vorbei ist. Sondern man hofft, dass es bald vorbei ist, aber man weiß auch, danach kommt da nichts mehr, weil
ja, genau.
Das eigene Gehalt ist davon abhängig. So,
ja, genau.
Und der eigene Erfolg.
Vor allem, wenn du eine eigene Agentur hast, natürlich noch viel, viel mehr. Aber genau, also da werden dann halt einfach die Grundlagen für das kommende Jahr, für die Verhandlungen im kommenden Jahr irgendwie gelegt. So. Und wenn es einem schwerfällt, daran teilzuhaben oder es einem schwer gemacht wird, dann nimmt das natürlich Einfluss auf deinen Job. Und dann ist halt im Rattenschwanz die Frage, was bedeutet das denn auch für deine KünstlerInnen? Und gibt es vielleicht KünstlerInnen, die bewusst oder unterbewusst eben nicht zu FlinterbookerInnen gehen, weil die vielleicht schon antizipieren, dass die einen schwierigeren Stand in der Verhandlung haben werden.
Mm.
Und auf der anderen Seite aber auch, wer signed denn FlinterkünstlerInnen zum Beispiel? Und sind das vielleicht wiederum vor allem andere Flinter-Personen? Also haben wir im Rattenschwanz quasi eine Art von doppelten Pay-Gap, weil Flinterkünstler oder FlinterbookerInnen es schwieriger haben zu verhandeln, die aber vor allem FlinterkünstlerInnen sein, die sowieso schon einen schwierigeren Stand haben, verhandelt zu werden.
Ja, ja. Und dann müssen die ja vorgeschlagen werden und keine Ahnung und eben auf die Bühnen gebracht werden und dann gibt es da auch nochmal Verhandlungen.
Und auf der anderen Seite, wer bucht denn dann die Festivals?
Ja.
Sind das Flinterpersonen oder sind das vor allem Männer?
Ja.
So.
Ja.
Und gerade bei den großen Festivals, die es einfach schon auch sehr lange gibt, die auch einfach lange so gewachsen sind über die letzten 30 Jahre.
Und auch feste Strukturen entsprechend haben.
Und feste Strukturen haben, Sind die EntscheidungsträgerInnen einfach vor allem Cis-Männer, die das schon seit 30 Jahren machen und die ihren bestimmten Gusto haben und die ihr bestimmtes Netzwerk haben und wo es extrem schwer ist, an die ranzukommen?
Aber die Industrie muss doch checken, dass Leute auch irgendwann einfach auch nach 30 Jahren vielleicht noch ein paar Jahre machen und dann auch langsam aussteigen. Gibt es denn nicht irgendwie entsprechende Nachwuchsprogramme?
Also...
Also nur so...
Ja, im Zweifelsfall halt Männer, die andere Männer fördern.
Ja.
Also dann kommt halt der nächste Typ an, der ist dann vielleicht 30 oder 40. Vielleicht.
Ich meine ja auch so kulturförderungsmäßig und so. Ja. Obwohl, in deinem Buch habe ich auch gelesen, dass es ja, das war so eine Förderbeauftragte, glaube ich, die darüber gesprochen hat, dass bisher noch in keinem Antrag, der sich mit Gleichberechtigung und Inklusion und so beschäftigte, Menstruation eine große Rolle gespielt hätte. Da haben wir auch noch nicht drüber gesprochen, müssen wir vielleicht auch jetzt nicht, weil das ein bisschen den Rahmen sprengt, aber es scheint auf jeden Fall nicht so auf dem Schirm zu sein.
Ja. Ja, und also was es schon gibt inzwischen, sind so Flinter-Mentoring-Programme.
Also jetzt im Booking?
Ja, also auch im Booking, in verschiedenen Berufsfeldern. Also es gibt einfach Flinter-Mentoring-Programme, die für verschiedene Berufssparten offen sind. Und daran nehmen teilweise auch BookerInnen statt. Und das ist, glaube ich, total super, weil gerade das Booking so abhängig ist von deinem persönlichen Netzwerk.
Ja.
Und da können natürlich MentorInnen total super gut helfen. So.
Und hast du das Gefühl, dass sich die Booking-Szene jetzt auch in den letzten Jahren verändert hat? Also du hast ja gesagt, im Tourmanagement wäre das deutlich nach Corona auch gewesen. Vielleicht am deutlichsten, aber wie sieht es in der Booking-Szene aus?
Es verändert sich schon was, aber es verändert sich langsam.
Ich meine, da kannst du ja auch die meisten Einblicke wahrscheinlich, weil du selber eben im Booking tätig warst.
Also ich würde sagen, es verändert sich schon was.
Ja.
Es ist jetzt noch nicht so, dass ich sagen würde, bam, da war auf einmal, waren da super viele Bookerinnen und die Generation ist irgendwie auf einmal da, weil das auch eine prestigeträchtige Position ist, die man sich erarbeiten muss. Ich glaube, es wird spannend sein zu beobachten, wie wird sich das jetzt in den nächsten Jahren verhalten, wenn vielleicht auch nach und nach Flinter-Personen aus diesen Assistenzpositionen vielleicht rauswachsen und sich diese Positionen des Bookings erkämpft haben. Aber genau, es ist halt eine besonders prestigeträchtige Position und deswegen halten Männer, glaube ich, da auch nochmal anders dran fest. Und das wird jetzt zu beobachten sein. Es verändert sich schon etwas, aber ich würde sagen, es verändert sich vor allem etwas in kleineren Agenturen, in Indie-Agenturen, kleinere Festivals und bei den wirklich richtig großen Unternehmen wird das, glaube ich, noch ein bisschen auf sich warten lassen.
Aber hast du das Gefühl, dass auch so von der Zuschauerinnenschaft da eine andere Awareness für da ist für diese Themen oder dass auch Indie-Festivals damit auch richtig punkten können? Also dass es ein bisschen so ein, jetzt kapitalistisch gesprochen, ein unique selling point ist?
Also da müssen wir, glaube ich, sehr stark unterscheiden, ob es darum geht, was das Publikum wahrnimmt und das sind die KünstlerInnen auf der Bühne
das,
was hinter
der
Bühne
stattfindet. Das stimmt.
Und ich glaube nicht, dass das reguläre Publikum, das jetzt nicht zufälligerweise gerade deinen Podcast hört, sich Gedanken darüber macht, wer im Hintergrund das wie zusammengestellt
hat. Selbst wenn sie sich dafür interessieren, wie sollten sie es wissen?
Ja,
also ein Festival sagt ja nicht, wir sind so toll, guck mal, hinter der Bühne haben wir so und so. Also wahrscheinlich nur die allerwenigsten.
Ja. Aber was das angeht, was auf der Bühne stattfindet, und das hängt ja unmittelbar zusammen mit den Strukturen hinter den Kulissen, da habe ich schon den Eindruck, dass da eine Awareness für gewachsen ist. Und es gibt sogar Statistiken. Höhm hat beispielsweise, das so eine Festivalplattform, oder Höhm ist ein Unternehmen, das sich mit vielen verschiedenen Aspekten befasst, die Festivals betreffen, von Ticketing über Weiterbildungsmaßnahmen für Awareness beispielsweise. Und Höhm hat vor 2-3 Jahren die größte Umfrage unter FestivalbesucherInnen gemacht. Ich glaube, die haben 37.000 Leute befragt. Und dabei ist unter anderem rausgekommen, dass Menschen vermehrt auf Diversität achten, wenn sie Tickets kaufen.
Mhm.
Also es gibt zumindest eine Zielgruppe, die das durchaus zu einem Kaufaspekt gibt. Und ich habe letztens einen Artikel gelesen, ich müsste den nochmal nachschauen. Ich frage mich gerade, ob das im Guardian war oder im IQ-Mag. Ich weiß es
gerade
nicht.
Können wir dann in Shownotes auch verlinken?
Genau, ich muss es nochmal raussuchen. Aber es kam letztens ein Artikel, der besagt hat, dass junge Frauen, die finanziell stärkste Gruppe sind, vor allem, ich glaube, in der Gen Z, wenn es um Konzertbesuche geht. Also junge Frauen sind der Finanztreiber Nummer 1 im Live-Kontext.
Interessant.
Und junge Frauen schauen sich eben vor allem dann solche Künstlerinnen an wie Sabrina Carpenter, Charli XCX, Chapel Roan und so weiter und so fort. Also die, genau, Taylor Swift, weil junge Frauen anders auf Konzerte gehen. Also da geht es einfach darum, Teil von einer Community zu sein und Teil von so einem Erlebnis zu sein und das wirklich holistischer zu betrachten.
Das finde ich so interessant, weil hier haben wir noch eine weitere Parallele, die wir ja zum Anfang des Gesprächs auch aufgemacht haben, nämlich zwischen Verlagsbranche und Musikbranche, wo man auch merkt, so der stärkste Absatz, der stärkst wachsende Absatzmarkt sind halt Romane für junge Frauen, die sich halt auch entsprechend vernetzen, die Buchclubs gründen, die BookTalks irgendwie betreiben, die dann eine Community aufbauen und die einfach lesen und Bücher kaufen. Und das also ist, richtige Kulturtreiberin.
Das, und das ist ein sehr, sehr spannendes Spannungsfeld, weil auf der einen Seite diese Zielgruppe häufig überhaupt nicht ernst genommen wird und sich auch so ein bisschen darüber lustig gemacht wird. Also viel von dem, was vor allem Teenagerinnen zum Beispiel interessiert, die sehr Popkultur beeinflussend sind, wird in erster Instanz nicht ernst genommen oder irgendwie belächelt oder sowas. Und auf der anderen Seite sind die aber ein extrem wichtiger Wirtschaftstreiber.
Vor allem, wenn man heute bedenkt, dass, und es ist wirklich, ich bin sehr interessiert daran, wie sich in den nächsten 10, 20 Jahren so Gender Pay Gaps entwickeln werden. Ich glaube, da werden wir noch Sachen sehen, die ganz schön krass sind. Also, weil Frauen einfach bessere Abschlüsse machen, also bessere Schulabschlüsse, mehr Schulabschlüsse, also nicht so viele SchulabgängerInnen, also mehr Universitätsabschlüsse. Wir haben jetzt schon mehr Mathematik-Doktorandinnen als Doktoranden. Also selbst in diesen vermeintlich harten Berufen, auch Medizin sowieso schon eine gute Weile nicht. Also Jura, BWL, da sind überall mehr Frauen als Männer, die bessere Abschlüsse machen. Und ich bin wirklich gespannt, wo das hingehen wird, weil in der Wirtschaft, die halt demografisch gesehen auf junge Menschen setzen muss, weil einfach oder zu wenig Leute da sind und deswegen junge Menschen echt Mangelware sind, Fachkräfte sowieso, da wird noch einiges passieren. Und wenn sie dann nicht nur beruflich eben dominieren, das ist jetzt ein bisschen hart gesagt in einem patriarchalen Verhältnis, aber ich meine also, ne, sondern eben auch noch einen Kultursektor irgendwie so stark beeinflussen und da die treibenden Kräfte eigentlich sind. Also wir werden sehen, wo das noch hingeht.
Ja, und gleichzeitig muss man ja aber, und da sieht man eben wieder, wie das alles zusammenhängt, sehen wir ja, dass es einen extremen Druck dahin gibt, zu versuchen, vor allem Frauen wieder ins Häusliche zurückzubringen.
Absolut.
Und wieder zu beschränken. Ne? Also diese ganze Tradwife-Kultur, die aufkommt und diese Trends auf Social Media und dieses wieder hin zum je dünner umso besser und je ruhiger umso besser und je domestizierter umso besser, das kommt ja nicht von irgendwoher. Also das ist ja eine Gegenbewegung gegen diese Entwicklung, die du gerade beschrieben hast.
Ja.
Ne? Und ich glaube, dieses Spannungsverhältnis wird sehr spannend sein, zu beobachten in den nächsten Jahren. Also ich bin da bei dir. Ich frage mich auch, wo das hin wird.
Ich meine, klar, diese Vorstellung, so Tradwife zu sein oder eben in Anführungsstrichen normales Hausfrauenleben zu führen, ist natürlich eines, was nicht nur von irgendwie rechten Männern und konservativen Männern vorgetragen wird, sondern durchaus auch von einigen Frauen mitgetragen wird. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das in einem Klima stattfindet. Das hat die Soziologin Franziska Schutzbach vor ein paar Jahren in ihrem Buchtitel Die Erschöpfung der Frauen sehr treffend festgehalten, dass natürlich auch heute moderne Anforderungen sind, dass du sowohl eben beruflich brillierst und brillieren musst, als auch in der häuslichen Sphäre und daraus eben nicht eine große Befreiung entsteht, sondern eine große Doppelbelastung, die dann entweder zum einen, also zum beruflichen oder eben zum häuslichen hin aufgelöst wird. Also, dass man da eben nicht in diese Falle tappt wie beim Tourmanagement, dass dann plötzlich die weibliche Sozialisierung zu Hospitality und Care-Arbeit plötzlich dann so eine absolute Voraussetzung wird und man dann irgendwie doppelt ausgebeutet wird. Also,
das ist
immer eine Gefahr.
Es ist eine absolute Überforderung, weil die Männer ja nicht nachgezogen sind.
Ja.
Ne? Also, es gab diese Emanzipation der Frauen, wenn du es so bezeichnen möchtest, aber es gab ja keine Begleitbewegung irgendwie bei Cis-Männern. Und das führt natürlich zu einer Überforderung. Und gleichzeitig, das ist ja immer dieses, ich finde, ist so dieser Trugschluss. Ich habe den Eindruck, wenn ich mit Leuten über diese Themen spreche, dann ist ganz häufig die Annahme, weil du Frau bist, weißt du alles über Gender und Feminismus und deswegen bist du Feministin.
Ja, genau,
ne?
Klar.
Und es wird ja nicht anerkannt, dass auch ich irgendwie lange Zeit mich weiterbilden musste, um diese Dinge so beschreiben und zu verstehen und so sehen zu können irgendwie. Und dass das auch ein Fachwissen ist. Und dementsprechend überrascht es mich auch nicht, dass es auch Frauen gibt, die frauenfeindlich sein können. Ja, so, ne? Also das ist für mich keine Überraschung, sondern ich finde, es wäre ein Trugschluss zu denken, weil es Frauen sind, können die nicht frauenfeindlich sein. Also die sind ja auch irgendwie geprägt durch patriarchale, frauenfeindliche Umgebungen.
Aber dann lass uns doch da an diesem Punkt nochmal zurückkehren in die Musikbranche und fragen, wie sieht's denn aus mit einer Solidarität unter Flinterpersonen?
Und ich würde ganz kurz, bevor wir das machen, auch nochmal zurück auf die Musikindustrie kommen und noch ein Beispiel nennen, wo das nicht extrem gut funktioniert hat, weil du das vorhin gefragt hast,
mit
ökonomischen Interessen. Mhm. Ich war dieses Jahr beim Primavera Sound. Und das Primavera Sound ist ein sehr, sehr großes Festival in Barcelona. Da kommen so hunderte, tausende von Menschen jedes Jahr hin. Und die haben dieses Jahr so viel Umsatz wie noch nie gemacht mit einer rein weiblichen Headline-Sparte. Weil die nämlich erkannt haben, also die haben 2019 ausgesprochen, wir wollen uns eben diesen Normalzustand hinwenden, in Anführungsstrichen. Wir sehen Flinterpersonen, oder ich glaube, sie haben es damals mit Frauen tituliert, sind 50% der Gesellschaft und das sollte unser Line-Up auch abbilden. So, die haben sich 2019 öffentlichkeitswirksam sehr klar dazu bekannt, Gender ausgewogener buchen zu wollen. Und dieses Jahr hatten sie eben zum allerersten Mal eine rein weibliche Headline-Sparte, weil sie gesagt haben, das sind die gerade relevantesten, prägendsten Künstlerinnen der Zeit. Und das war Sabrina Carpenter, Charlie XCX und Chappell Roan. Und die haben da einen massiven Umsatz mitgemacht. Das ist ökonomisch extrem erfolgreich für die gelaufen. Die waren wirklich Monate im Voraus schon ausgebucht. Und es zeigt, es gibt einfach diesen Bedarf. Und gleichzeitig, ich war da dieses Jahr, ist mir aber aufgefallen, dass Booking nicht alles ist. Die Hygienezustände beispielsweise waren katastrophal. Ja. Und es gibt mehr Aspekte, die noch reinspielen, um ein Festival zu einem feministischen oder zu einem frauenfreundlichen oder flinterfreundlichen inklusiven Space zu machen. Aber es war eben sehr interessant zu sehen, dass die darauf gesetzt haben und dass die damit so wahnsinnig ökonomisch erfolgreich gefahren sind dieses Jahr. Jetzt zu deiner zweiten Frage, zu der Solidarität. Ja und nein, würde ich sagen. Ich glaube, wie in vielen Bereichen der Gesellschaft auch, gibt es bestimmte Blasen, in denen es eine große Awareness gibt und auch ein großer Wunsch, sich gegenseitig zu unterstützen. Und ich würde sagen, diese Blase ist in den letzten Jahren gewachsen. Also es gibt mehr Awareness und es gibt mehr Flinterpersonen, die ganz aktiv darauf achten, sich gegenseitig zu unterstützen, wo es diesen Wunsch gibt und die auch wirklich aktiv werden, die handeln dann. Das hat aber, glaube ich, auch was damit zu tun, dass insgesamt mehr Flinterpersonen in die Branche reinkommen. Trotzdem, und es ist auch ein Stück weit ein Generationenkonflikt, würde ich sagen, aber nicht nur, gibt es auch vor allem Frauen, vor allem privilegierte weiße Cis-Frauen, die in einen Pick-Me-Modus verfallen und sagen, für mich funktioniert das alles wunderbar und ich komme mega gut mit Männern klar und ich sehe das Problem gar nicht und ich will auch kein Teil von dieser Debatte sein. Das gibt's auch.
Zum Abschluss des Gesprächs wollte ich dich fragen, gibt es etwas, was du dir jetzt am dringlichsten wünschen würdest? Also für alle, die jetzt das Buch noch nicht gelesen haben, also am Ende ist ein sehr ausufernder, das war gemein, das meine ich überhaupt nicht so despektierlich, sondern ich meine das positiv, also ein umfangreicher Forderungskatalog, was alles besser gemacht werden kann, nachdem diese sehr vielfältigen Probleme und Zerwürfnisse und Machtgefälle eben beschrieben worden sind. Aber was hältst du so für den dringlichsten Punkt? Was würdest du dir am ehesten wünschen? Das kann auch ganz klein sein, einfach weil du denkst, also meine kleinen Dinge lassen sich auch schnell umsetzen, ne?
Also natürlich, dass alle Leute mein Buch lesen. Aber vor allem, dass Männer mein Buch lesen.
Ja.
Und dass Männer aktiv werden und dass Männer anfangen, Gespräche mit anderen Männern zu führen, weil ich eben schon merke, und das ist ja Teil dieser patriarchalen Strukturen, ich kann als Frau, zumal als einigermaßen junge Frau und auch queere Frau, gewisse Männer einfach nicht erreichen und ich werde von denen nicht ernst genommen.
Ja.
Und es braucht einfach Männer, die eine Awareness für diese Probleme entwickeln, die sich selber weiterbilden und die ins Gespräch mit anderen Männern gehen und die da Verantwortung übernehmen und die bewusst und aktiv Teil der Lösung sein wollen und auch verstehen, dass sie davon auch profitieren. Aber sogar wenn sie vielleicht nicht direkt davon profitieren, ist trotzdem wichtig, dass sie das machen. Und ich würde sagen, das ist ganz, ganz fundamental.
Also wäre das die Forderung, die am Ende steht, nach einer No-Bro-Culture?
Ja, eine No-Bro-Culture, genau.
Ja, in diesem Sinne hoffe ich, liebe Ricke, dass diese No-Bro-Culture irgendwie Fuß fassen mag. Ich versuche mit dem Podcast hier einen Beitrag dazu zu leisten. Ich danke dir vielmals für das super interessante Gespräch, das hervorragende Buch Rieke van Kleef, Billige Plätze, Gender, Macht und Diskriminierung in der Musikindustrie, erschienen bei Ventil. kauft es auf jeden Fall. Es ist wirklich ein ganz wunderbares Buch. Ich bin wirklich froh, dass ich es gelesen habe. Zwar jetzt erst zum Ende der Festivalsaison, aber die nächste kommt ganz bestimmt. Vielen Dank, dass du da warst.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung und euch zu Hause. Vor allem vielen Dank fürs Zuhören.